Happy Shooting, Folge 715. Nasenmenschen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin, lieber Chris.
George Nussbaumer, immer noch frisch wie am ersten Tag.
Ja, herrlich, ne? Eine Stimme. Ja. Die geht einfach runter wie Balsam.
Eine Stimme wie ein Schorsch.
Wie ein Schorsch. Schorsch ist übrigens ein Storch, der hier in der Nähe genistet hat.
Ihr habt eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, wir haben reichlich. Ein Storch oder beziehungsweise ein Vogel.
Wir haben einen Vogel, ja. Nee, nicht hier im Dorf, aber unweit dieses Dorf ist. Der ist aber nicht mehr da, weil das Nest neu gemacht wurde und da ist jetzt ein Nachkomme von George. Und George ist jetzt in einem anderen Dorf. Aber das geht zu weit, die Geschichte.
Das geht doch nicht. Also alles viel zu umständlich.
Störche. Steckst du nicht drin.
Nee, was haben wir denn? Hier ist aber kürzlich auch einer bei uns in der Gegend rumgeflogen. Haben wir? Wir haben eine Sendung. Viele. Hey, wir haben eine tolle Sendung. Wir reden heute unter anderem kurz über Impfgeisterchen, über die Highlights. Wir haben iOS 15, Capture One. Natürlich müssen wir über Adobe Lightroom Classic reden und einen Erfahrungsbericht. Du hast uns noch einen Erfahrungsbericht mitgebracht. Und das war's auch schon. Plus 1, 2, 3 kleine andere Sachen. Ja, Happy Shooting. Es ist heute der 8.6.2021. Und wir sind wieder live dabei und freuen uns. Wenn ihr auch live dabei seid, solltet ihr das sein, dann probiert's doch mal bei uns im Slack. Warum ist denn das jetzt hier? So, die Knöpfe.
Ist alles ein bisschen durcheinander.
Ist alles kaputt. Wenn ihr jetzt das Video zufällig nicht seht, dann verzeiht uns. Wir sind live dabei. Und wenn ihr heute am 8.6. auch live seid, dann schaut doch mal auf den Slack rein im Kanal dienstags 18 Uhr. Wie man in den Slack reinkommt, das ist verlinkt in den Infos zur Sendung. Dann haben wir natürlich ein offenes Ohr für eure Fragen auf dem Slack im Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage und gerne auch per Audio oder Video an info@happyshooting.de. Ja, an dieser Stelle käme jetzt das obligatorische Dankeschön an alle, aber mir ist heute die Zeit weggelaufen, habe ich nicht vorbereitet, deshalb wird das nächste Woche nachgeholt.
Ja, das ist quasi ein doppeltes Dankeschön nächste Woche.
Ein Doppeldanke, genau. Aber gut. Kommen wir sofort schnell zu Impfgeisterchen. Da hat es gerade schon kurz durchgeblitzt. Impfgeisterchen, Klostergeister 2021, Futsch, es lebe Impfgeisterchen 2021. Wir haben es ja jetzt letztes Mal schon mal gesagt, Impfgeisterchen ist ein Substitut für Klostergeister. Also es ist klar, wir können den Klostergeister-Workshop in der bisherigen Form, wie er 2019 noch stattgefunden hat, nicht stattfinden lassen. Und das liegt eben daran, dass das Kloster ein bisschen eingeschränkt ist, dass natürlich wegen Pandemie einfach ein anderes Regelwerk gilt im Moment. Und dazu kommt, dass wir uns selbst auch noch ein Regelwerk auferlegt haben, nämlich, dass wir nur unter ganz bestimmten Bedingungen diesen Workshop machen wollen, einfach aus Sicherheitsgründen. Aber er wird in einer kleinen Form als Impfgeisterchen 2021 stattfinden. Und ab Samstag früh um 10 könnt ihr euch dort auch anmelden. Das heißt, es ist alles sehr kurzfristig, aber nun ja, das Ganze findet statt am 12. bis zum 17. Juli, also in einem Monat. Und deshalb flott anmelden. Das Kloster erhebt aufgrund der speziellen Lage keine Stornogebühren. Das heißt, ihr könnt euch sehr risikofrei dort anmelden. Falls es also, ich weiß nicht, falls ihr falls ihr es noch nicht 100% sicher wisst, meldet euch trotzdem an. Ihr könnt quasi gefahrlos wieder abspringen. Zum Thema Sicherheit. Wir beide haben uns dazu entschlossen, dass dieser Workshop nur geimpft stattfindet. Das heißt aber auch geimpft beziehungsweise äquivalent Menschen mit Antikörpern. Kommen wir gleich zu den Details. Das bedeutet aber, dass du, Boris, nicht dabei sein kannst, leider. Correct. Zumindest nicht live vor Ort, vielleicht aber live remote so ein bisschen.
Wenn es klappt.
Mhm. Kriegen wir wahrscheinlich was hin oder versuchen wir zumindest. Und die Größe der Veranstaltung ist reduziert und zwar auf insgesamt 15 Personen komplett. Das heißt mit Chris und mit mir und Moni plus 13 Teilnehmende. Das Ganze findet im Kloster statt, wie immer im Gewölbe. Es gibt parallele Kurse, zwei Stück, und zwar sind da die Maler und die Kalligrafierenden. Also eigentlich zwei bekannte Kurse, die schon ein paar Mal da waren, werden sich da ganz zu Hause fühlen. Ja, und dann gibt es zweierlei Regelwerk. Das eine ist tatsächlich, dass die Regeln des Klosters, dass die sind auf der Website des Klosters klar formuliert. Also was bedeutet das? Weil die haben natürlich Auflagen vom Land, ne? Also Baden-Württemberg in diesem Fall. Und das Kloster hat eben die drei verschiedenen Dinge, die sie tun. Einmal sind sie eine Schule, dann sind sie so eine Art Hotelbetrieb und dann sind sie so eine Art Gastronomiebetrieb. Das heißt, es muss alles drei irgendwie offen sein, sonst geht da nichts. Funktioniert nicht. Ohne Hotelbetrieb, ja, wo sollen die Leute denn schlafen? Dann sind auch die Hotels zu zum Beispiel. Und so weiter. Und dann haben wir eben unsere Happy Shooting-Regeln und die sagen, es gibt drei Personenkreise, die mitmachen können. Das sind A, die vollständig Geimpften. Also das heißt, eine vollständige Impfung, das heißt, die vollständigen Impfdosen, bei den meisten Impfungen sind es ja zwei Dosen, müssen zwei Wochen zurücklegen und vor Ort dann erfolgt der Nachweis durch einen Impfpass oder ein entsprechendes Dokument. Der zweite Personenkreis sind Genesene, also Menschen, die Covid hatten und es hinter sich haben quasi. Da brauchen wir als Nachweis einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage alt ist und maximal 6 Monate alt ist. Und der dritte Personenkreis sind die genesenen Geimpften. Also Menschen, die quasi länger genesen sind als diese 6 Monate, gibt es ja. Und die dann nochmal eine Zusatzimpfung haben, die müssen auch nachweisen mit einem positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage alt ist. Aber der darf älter als 6 Monate sein, dann muss man aber noch einen Impfpass oder was entsprechendes mitbringen. Ist alles auf der entsprechenden Webpage klar zu finden. Die findet ihr auf happyshooting.de/impfgeisterchen. happyshooting.de/impfgeisterchen. Da steht das alles schön drauf und da steht dann auch unten drauf, dass die Anmeldung am Samstag, den 12.06., also nächsten Monat, dieses Wochenende, Entschuldigung, aufgemacht wird, um 10 Uhr morgens. Und das läuft wie bisher, mit der kleinen Abwandlung. Das ist ein PDF-Formular, was ihr euch runterladen könnt. Das füllt ihr aus. Und das schickt ihr dann als Scan, als PDF oder als Foto per E-Mail an den Steffen vom Kloster. Dessen E-Mail-Adresse steht da. Und wir gehen, weil es so kurzfristig ist und weil, naja, ich sag mal, ich weiß nicht, ob es genügend Leute werden. Ja, deshalb sagen wir jetzt einfach mal, die Reihenfolge des Eingangs ist maßgebend. Das heißt, wir machen keine Verlosung dieses Jahr, sondern ihr sollt euch einfach schnell anmelden und wer zuerst kommt, mal zuerst. So sieht's aus dieses Jahr. Also happyshooting.de/impfgeisterchen packen wir natürlich in die Infos zur Sendung. Da könnt ihr euch dann entsprechend das am Samstag runterladen. Samstag 10 Uhr. Ja. So sieht's aus. Also, Happy Shooting, Impfgeisterchen 2021 und hoffentlich dann spätestens nächstes Jahr wieder den vollständigen Workshop.
Wir drücken
mal kräftig. Vollständig wird er auch. Es ist halt einfach nur ein reduzierter Personenkreis.
Ja.
Leider. Na gut.
Hilft ja.
Ansonsten haben wir ja euch bei der 1000-Stunden-Sendung gefragt, ob ihr Highlights habt, ob ihr euch an irgendwelche Sachen erinnert. Da kam jetzt der Markus und der hat uns was geschrieben.
Der hat geschrieben, Glückwunsch auch von mir zu 1000 Stunden Sendung. Für mein persönliches Highlight musste ich da nicht lange überlegen. Das war definitiv Boris' Erfahrungsbericht zur Sensorreinigung mit Chris als Sidekick. Ich habe Tränen gelacht, weil der Vortrag von Boris, Urlaub am Bodensee und so, einfach nur comedy-reif war. Da ich das aber nicht mal ansatzweise wiedergeben kann, weil auch schon sehr lange her, lass das Ding doch einfach nochmal laufen. Rubrik Schätze aus dem Schallarchiv 321 Markus. Markus, das machen wir nicht. Das war tatsächlich auch ein bisschen länger, wenn ich mich da recht entsinne. Wer sich das nochmal anhören will, ich hatte gefragt, ob du weißt, in welcher Folge das war. Und da kam dann noch die Antwort zurück. Das war die Folge 19 vom 21. Dezember 2006.
Das ist lange her. Also die gibt's noch, die Folge, die ist auch online. Da ist jetzt zwar kein, wir verlinken das natürlich, da ist jetzt auf der Seite kein Player, aber dafür habt ihr so einen MP3-Link, also ihr könnt euch die dort runterladen.
Aber kann das sein, dass das die 19 war? Ich sehe da gerade, es ist ein Türchen. Das war doch nicht im Türchen.
Funktioniert Türchen 21 das Wasser halten?
Das
war doch nicht die Folge 19.
Das kann dann nicht die Folge 19 gewesen sein.
Also ist diese Aussage Markus, wahrscheinlich falsch. Markus, lass uns wissen, welche Folge es war. Ich habe doch eine vage Erinnerung, aber es muss echt schon lange her sein.
Das, also von der Länge her könnte das schon ungefähr herkommen. Das war ganz am Anfang irgendwann. Wer die genaue Folgennummer weiß, wenn es nicht die 19 ist, also wenn das ein Türchen war, die 19, dann war sie das mit ziemlicher Sicherheit nicht. Da haben wir
verlinken die trotzdem mal. Vielleicht mag ja jemand jetzt im Juni
oder wir haben es im Adventskalender
Türchen gemacht.
Ich weiß es nicht. War jedenfalls sehr lustig. Ich kann nur sagen, Sensorreinigung mit Taschentüchern und Mikrofasertüchern, keine so schlaue Idee.
Hat denn jemand von euch das irgendwie schön verarchiviert und vielleicht noch Sendesumme. Außerdem hat jemand von euch überhaupt noch ein Highlight aus 1000 Stunden Happy Shooting?
Würde mich weiterhin interessieren. Also Markus, an der Stelle schon mal danke. Das war, also da hätte ich jetzt gar nicht mehr so dran gedacht, aber das war in der Tat ein sehr heißes Erlebnis von meiner Seite aus. Und ich weiß, Chris, du hast dich damals köstlich amüsiert, ob meiner Blödheit.
Das war die Sache mit dem Taschentuch.
Ganz genau. Und so, also immer verschlimmbessert quasi. Von reinpusten über Taschentuch. War sehr schön. Sensorfilm?
Genau.
Hatten wir auch.
Moni erwähnt gerade Sensorfilm.
Das hatte ich natürlich.
Erinnerst du dich noch an Sensorfilm?
Ja. Haben wir auf dem Workshop mal ausprobiert. Genau, in Tübingen. Also wenn ihr noch
Klebstoff auf den Sensor
eine schöne Erinnerung habt an 1000 Stunden Happy Shooting, was war so euer Highlight, an das ihr euch erinnert? Schreibt das gerne mal auf happyshooting.de in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an info@happyshooting.de, weil das weckt auch bei uns immer schöne Erinnerungen. Freuen wir uns drauf.
Jo. Gestern, also am 7. Juni war der Kickoff zu Apples Entwicklerkonferenz WWDC und dort gab es natürlich auch eine Vorstellung, was so beim nächsten iOS kommen wird, bei iOS 15. Und da gab es eine relevante Geschichte, also eine fotorelevante Geschichte. Und zwar geht es um EXIF-Daten.
Genau, das wurde nicht mal auf der Keynote groß vorgestellt. Da wurde halt nur erzählt, dass die Fotos-App erweitert wurde um viele schöne Dinge. Und die ersten Entwickler haben jetzt natürlich schon die Preview drauf von iOS 15, die Vorschauversion. Und darüber wird natürlich auch fleißig geblockt. Und da zeigt sich jetzt etwas sehr fotorelevantes. Nämlich wird die Fotos-App nun endlich auch EXIF-Daten anzeigen können. Das heißt, wenn ihr in iOS 15 dann ein Foto antippt und unten auf das Informationssymbol klickt, dann seht ihr eben die EXIF-Daten. Da steht zum Beispiel der Kamerane, Brennweite, Blende, Belichtungszeit, eine Belichtungskorrektur, wenn benutzt, das Pixelformat, also Pixel mal Pixelauflösung, die Auflösung an sich, also wie viel Megapixel, die Dateigröße in Kilobyte oder Megabyte, an welchem Ort das Ganze aufgenommen wurde, wenn verfügbar, dann gleich mit so einer Maps-Darstellung und so weiter. Und das Schöne ist, dass die Daten, ich weiß nicht, ob alle davon, aber zumindest Teile davon, auch über die Suche auf dem Smartphone verfügbar sind. Das heißt,
das ist echt hilfreich.
Wenn man dann eben alle Bilder suchen will, die mit der Sony-Kamera aufgenommen wurden und eben nicht mit dem iPhone, dann tippt man das in die Suche ein und findet dann seine dort importierten Bilder. Das stelle ich mir tatsächlich sehr sinnvoll vor. Ob es dann auch noch eine Einschränkung dann, was weiß ich, nach Blende, Belichtungszeit oder Objektiv geht, gibt, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber erstmal schön, dass man endlich auch mal EXIF-Daten sieht.
Es hat ja auch nur, was weiß ich, wie viele Jahre gedauert, bis das endlich mal da drin ist. Irgendwie, ja, sind ja schon manchmal hilfreich, diese Daten, nicht wahr?
Manchmal schon, ja. Vor allen Dingen, wenn man eben anfängt, jetzt Bilder zu importieren. Ich meine, mit dem iPad. Die iPad Pro haben ja die USB-C-Schnittstelle bekommen. Da läuft Thunderbolt darüber, um also wirklich rattenschnell Daten auszutauschen. Und wenn man das jetzt natürlich benutzt, um von seiner Digitalkameras Bilder direkt drauf zu schieben, um sie dann mit einer Software der Wahl zu bearbeiten, dann will man auch ein bisschen mehr sehen als nur das Bild. Nicht wahr?
Tja.
Also es ist schon schön.
Danke. Gibt es noch eine News, die zumindest peripher mit Apple zu tun hat? Und da geht es um Capture One und das iPad.
Ja, das ist über das Slack an mich herangerutscht. Und zwar Capture One. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass die auch jetzt ein Update rausgebracht haben, was speziell für den M1-Prozessor von Apple optimiert ist, wo dann eben viele Dinge schneller geworden sind und sich auch viele AnwenderInnen da schon drüber gefreut haben. Ja, und jetzt kommt die nächste Ankündigung hinterher, denn es ist für Anfang nächsten Jahres, also für Anfang 2022, eine iPad-Version von Capture One angekündigt. Nichts Genaues weiß man nicht, außer dass es eine App geben soll. Und das lädt natürlich zum Spekulatius ein an dieser Stelle. Die Frage ist halt, was man will und was einen da erwarten kann. Was ich halt weiß aus meinem Test von Capture One, ist, dass die bereits eine App haben für Smartphone und Tablet, nämlich die Pilot, Capture One Pilot oder wie sie heißt. Die kann man sich installieren und dann ist es so, dass du an deinem Desktop, wenn du Capture One benutzt, dann kannst du am Desktop, ich glaube, eine Session, ich weiß nicht, ob es auch für einen Katalog geht, aber du kannst etwas freigeben. Ich sage es mal, vielleicht auch nur einen Ordner. Man kann das irgendwie einstellen, was man freigeben will. Du kannst etwas freigeben und dann fungiert dieses Capture One als Server in deinem lokalen Netzwerk. Und dann kannst du halt mit deinem Smartphone oder mit deinem Tablet über diese Pilot-App dich an diesen Server verbinden. Das wird eben im lokalen Netzwerk gefunden, übers Wi-Fi. Und dann kannst du eben zum Beispiel dem Klienten das Gerät in die Hand drücken, kannst dein Shooting im Studio machen und der Klient sieht quasi in Echtzeit, wie die Bilder reinkommen in diese Session und kann diese Bilder dann eben angucken, kann da ranzoomen, kann die bewerten, quasi aussortieren, schon mal eine Vorsortierung machen, das gefällt mir, das nicht und so weiter. Und wenn du dann fertig bist mit dem Shooting, dann kannst du mit dem Klienten noch irgendwas damit absprechen und dann hast du im Prinzip deine Auswahl schon getroffen und kannst dann die Bilder bearbeiten. Eigentlich ganz cooles Teil. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass auf dieses Prinzip aufgebaut wird, dass du halt keine Cloud brauchst, sondern dass nach wie vor Capture One im Desktop eben seine Bibliothek freigibt im lokalen Netzwerk und du dann eben am iPad dich daran connectest und dann Zugriff auf deinen gesamten Katalog zum Beispiel hast oder auf deine letzten Sessions und so weiter. Aber eben jetzt nicht nur, um Bilder zu browsen und zu bewerten, sondern eben sie auch, um sie zu bearbeiten. Und die Bearbeitung kann ja dann direkt auf dem Server erfolgen, also auf dem Desktop erfolgen oder synchronisiert werden. Das bleibt dann abzuwarten, wie das geht. Und ob man das Ganze dann auch asynchron machen kann, also offline arbeiten kann, dass man sagen kann, okay, ich habe Zugriff auf den Katalog, spiel mir mal die und die Verzeichnisse hier aufs iPad, dann gehst du raus, bearbeitest die unterwegs oder machst noch ein Shooting und importierst die auf ein iPad, kommst wieder zurück in dein Studio, bist wieder im Wi-Fi, dein Server wird wieder gefunden und es wird synchronisiert. Sowas könnte ich mir schon vorstellen. Genauso vorstellbar ist natürlich, dass Capture One den Weg geht, den Adobe gegangen ist und sagt, wir werden jetzt Cloud-Anbieter und wenn du mit deiner iPad-Version arbeiten willst, dann musst du den Katalog bei uns in die Cloud legen. Das ist natürlich auch denkbar. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie genau das nicht machen, um sich eben von Adobe an dieser Stelle abzusetzen, weil sie, glaube ich, sehr genau wissen, dass ihre KundInnen da ein anderes Anwendungsgebiet haben.
Du hast halt das Problem, rein aus technischer Sicht, wenn du jetzt tatsächlich was anbieten willst, was über mehrere Geräte quasi in Sync bleibt, dass du irgendwo in der Cloud quasi die sogenannte Wahrheit haben musst. Also genau. Da brauchst du irgendwo eine Stelle, wo quasi, ja, wo das liegt, was für alle gilt.
Das macht es zumindest einfacher.
Und das macht es deutlich einfacher. Ja. Du kannst natürlich zwischen Geräten hin und her synchronisieren, aber das wird relativ schnell, relativ komplex.
Das ist richtig, ne? Was natürlich sein kann, ist, dass es auch einen Mischbetrieb geben könnte, dass du sagst, du bist verbunden mit deinem Desktop, der eben im Netzwerk ist, aber wenn du von unterwegs darauf zugreifen willst, dass es auch dafür irgendwo eine Brücke gibt in Form eines Cloud-Servers oder vielleicht einer einfachen Dateiablage, dass du, was weiß ich, mit Dropbox oder was weiß ich, OneDrive oder sowas arbeiten kannst, um die Bilder auszutauschen. Auch das ist möglich, weil Capture One an sich ein bisschen anders arbeitet und verwaltet, als Adobe das tut. Also ich denke, Möglichkeiten haben sie da einige, also gerade mit den Sessions, die sie haben. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie das so ein bisschen tun. Also aus der Welt, woher sie kommen, aus diesem Studio-Shooting-Bereich, dass sie da eine Lösung finden, die ein bisschen anders ist und vielleicht praxistauglicher als das, was Adobe gemacht hat. Weil ich glaube, die wenigsten wollen wirklich ihren gesamten einen Katalog in die Adobe Cloud legen mit allen RAWs und was dazugehört. Das hat auch ein bisschen was mit Datenschutz zu tun und mit Privat-Shootings. Und auch damit, dass man vielleicht nicht nur einen Katalog im Studio hat, sondern dass man vielleicht pro Klient einen eigenen Katalog hat und solche Geschichten. Und das bildet Adobe in der Cloud im Augenblick überhaupt nicht ab. Und da ist meine Hoffnung, dass Capture One da das erkannt hat und da jetzt voll in die Bresche springen wird. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt.
Das wäre zumindest für die ein oder anderen Profis ganz interessant.
Ja. Auf jeden Fall. Also da könnten sie auch noch mal Kunden von Adobe abgraben an der Stelle, wenn das gut läuft. Performance haben sie jetzt offenbar schon ordentlich zugelegt. Also,
wollen wir mal gucken. Warten wir eigentlich immer noch auf Affinity bzw. auf Serif?
Ich warte da nicht mehr drauf. Die sollen kommen, wenn sie soweit sind. So lange freue ich mich an dem Zeug, was sie haben.
Na gut. Wenn wir jetzt über Capture One gesprochen haben, dann müssen wir jetzt auch über Adobe reden. Und zwar ist ganz frisch raus, dass Update für Lightroom Classic und für Lightroom. Mhm. Und das bringt ein paar neue Features. Und ich glaube, so ganz oben steht, ganz wichtig für die Leute, die Apple haben, der Update für den M1-Prozessor, also für Apple Silicon.
Ganz genau.
Das ist jetzt endlich offiziell.
Ja, läuft
nativ. Das lief ja bisher auch schon ganz gut auf dem M1. Ja.
Ne? Das lief aber unter Rosetta. Und das lief auch ziemlich schnell und ich glaube, sie hatten auch schon so ein paar Funktionen angepasst dafür. Aber jetzt ist es nativ kompiliert, wahrscheinlich auch im Code angepasst an den Stellen, die notwendig waren. Das heißt, jetzt läuft es nativ als M1-Anwendung und das bedeutet bei Lightroom und bei Lightroom Classic nochmal einen ordentlichen Performance-Schub, den man da merken soll. Ja. Sie reden vom bis zu zweifacher Geschwindigkeit, also doppelt so schnell beim Starten, beim Import, beim Export, beim Blättern durch die Bilder. Ich hatte ja beim letzten Update auf 10.2 schon gezeigt, wie schnell das hier bei mir auf dem MacBook Air läuft, in der Rosetta-Umgebung. Das war ja schon Daumenkino. Ich habe das jetzt nochmal gemacht. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob das schneller ist. Ich kann sagen, dass ich, wenn ich in der Vollbildansicht den Finger auf der Blättern-Taste, also auf der Cursor-Taste gedrückt halte, dann rauschen die Bilder schneller durch, als es unten der Diastreifen schafft, hinterher zu scrollen. Das ist abartig. Dann, also es gibt eine neue Funktion, Super Resolution, die war ja bisher noch nicht drin, aber wer jetzt Photoshop hat, der kannte diese Funktion schon. Das soll dreimal so schnell geworden sein. Und Batch Edit von Fotos, also Änderungen übertragen, soll bis zu viermal so schnell sein. Es gibt auch ein PDF, wo noch ein Benchmark gemacht ist für die Leute, die es jetzt ganz genau wissen wollen. Können wir gerne mal verlinken. Das ist beeindruckend.
Also der Startup, ich habe es mir natürlich dann heute gleich noch mal geholt. Der Startup ist tatsächlich deutlich schneller. Und ich habe auch so ein bisschen mit dem Super Resolution rumgespielt, weil mich das interessiert hat. Also AI gestützt.
Aber zu Super Resolution kommen wir gleich. Quasi. Noch nicht zu viel.
Da machen wir aber gleich noch ein Detail dazu. Wir haben noch zwei Links für die Shownotes und den einen hat uns der Laurent geschickt und den fand ich ganz gut, weil der eine gute Übersicht macht. Hm. Von Julian Kost.
Sehr bekannt.
Ja, ja. Wo diese Features mal ein bisschen gezeigt werden. Also da geht es dann tatsächlich um diese Premium-Presets, also es sind halt
Farbpresets. Ja, ist auch neu drin. Es sind 70 Presets mitgekommen, die halt von Künstlern und Fotografen zur Verfügung gestellt wurden. Ja. Das muss man immer mit einer ganz großen Prise Salz genießen. Die funktionieren halt mit genau einem Bildtyp pro Preset.
Deshalb ist das schwierig.
Ich habe es bei meinem letzten Shooting ausprobiert, da würde ich kein einziges davon nehmen wollen.
Aber ist vielleicht möglicherweise für die einen oder anderen ein Startpunkt.
Immer mal durchprobieren. Und immer dran denken, man kann Presets auch nachträglich anpassen.
Genau, Julian hat das dann noch ganz ausführlich gemacht, indem sie hier eine Farbtafel durch alle diese Presets gejagt hat und einfach mal geschaut hat, wie sich die verschiedenen Felder dann verändern. Ja. Hier wird auch so ein bisschen drüber geredet, über das Super Resolution. Wie gesagt, machen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu.
Genau, ist auch neu drin.
Dann gibt es Live View in Tether Capture.
Da ja, für Nikon.
Also jetzt irgendwie für Nikon.
Ganz genau.
Dass da man endlich auf dem Rechner in den Live Previews sieht, was vorher nicht ging.
Ja, vorher und konntest du die Kamera auslösen und sowas, aber jetzt siehst du halt das Live-Bild. Genau. Ne?
Und verschiedene Performance Enhancements. Aber das ist in dem Blogbeitrag tatsächlich sehr hübsch.
Interessant ist, also das ist alles Lightroom Classic gewesen, was wir erzählt haben. Ein paar Sachen natürlich auch für das normale Lightroom. Was aber Lightroom bekommen hat, also das neue Lightroom, was eben auf dem Desktop und auf den Smartphones läuft, da gibt es eine neue Funktion und das ist ein gemeinsames Bearbeiten, also kollaboratives Bearbeiten. Das heißt, du kannst...
Ach so, so wie Google Docs quasi aber
mit aber für auf Bilder. Genau, das heißt, du sieht konntest...
Sieht man dann die Maus von dem anderen? Oder?
Nee, das wohl nicht, aber du konntest ja bisher schon einen Ordner oder eben Bilder freigeben für andere, damit die sich das angucken oder damit sie da einen Kommentar oder eine Bewertung oder sowas machen können zum Aussortieren. Und jetzt kannst du aber freigeben für Edit und Contribute. Das heißt, die können dann wirklich bearbeiten. Und was da unter der Haube passiert ist, gleichzeitig, ja. Was da unter der Haube passiert ist, dass für jeden, der daran an diesen Bildern bearbeitet, dass für jeden eine eigene Version erstellt wird mit dem Namen des Bearbeiters oder der Bearbeiterin. Sodass du eben hinterher an deinem Rechner oder eben auch die anderen wahrscheinlich an ihren Rechnern sehen können, von wem gibt es denn hier eine Bearbeitung und dann kannst du halt durch die Bearbeitung.
Also doch nicht im gleichen Bild gleichzeitig arbeiten, das geht nicht. Also was ich stelle mir vor, du hast irgendwie, ein Retuschehaus und machst dann irgendwie professionelle Porträtretuschen. Und
du machst schon mal die Augen, ich kümmere mich um den Mund.
Du hast dann Leute, einer dann, der nur das linke Auge macht, der andere die rechten Augen und da hast du Nasenmenschen
und Mundmenschen. Auf linkes Auge. Mhm.
Und dann lässt du einfach fünf Leute gleichzeitig dran machen und dann ist das Gesicht in einer halben Minute retuschiert, was normalerweise irgendwie 3 Minuten dauern würde.
Ja, nee, das geht nicht.
Das geht aber nicht.
Das
geht Schade nicht. Eigentlich. Das fände ich cool.
Das wäre lustig. So, der eine zieht den Kontrastregler, der andere sagt, nö, zieht ihn wieder zurück.
Genau.
Nee, genau. Das passiert nicht. Aber immerhin, du hast dann halt auf einen Schlag mehrere Versionen da drin. Warum nicht? Gibt es mit Sicherheit auch Anwendungen dafür.
Kann man die dann mergen irgendwie?
Keine Ahnung, glaube ich nicht. Was es aber bei Lightroom endlich gibt, also bei der Mobil- und der neuen Desktop-Version, du kannst das Seitenverhältnis beim Crop-Werkzeug, also beim Beschneiden-Werkzeug, endlich selbst einstellen. Also bisher... Also das, was Lightroom Classic-Nutzer schon seit Ewigzeiten kennen, dass du einfach sagst, ich will ein Seitenverhältnis von 18:2 haben oder so.
Ja.
Das ging im neuen Lightroom nicht. Da konntest du nur so eine vorgefertigte Auswahl wählen, was weiß ich, Quadrat, 3:2, 4:3 und sowas. Oder beliebig croppen, das ging auch. Also du konntest natürlich beliebiges Seitenverhältnis machen, aber du konntest es nicht fest einstellen. Und wenn du jetzt sagst, du willst jetzt aber, was weiß ich, 16:9 haben und das war vorher nicht in der Auswahl drin oder so.
Du willst oder du brauchst es für irgendeine Anwendung.
Ja, na klar.
Ne? Es gibt ja durchaus Anwendungen, wo das exakt stimmen muss.
Ja, wenn du für deinen Web dauernd Exporte machst, irgendwie für einen Webseitenbanner und du hast da, was weiß ich, ein extremes 6:1 Format oder so.
Zum Beispiel.
Das willst du halt fix einstellen können und dann den Crop haben. Das geht jetzt endlich. Und natürlich wurden auch andere Programme von Adobe aktualisiert, wie Illustrator und InDesign, eben auch nativ für M1. Und die haben auch neue Funktionen bekommen. Aber da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Das könnt ihr euch dann angucken, wenn ihr sowieso auf den News-Seiten unterwegs seid.
Tja. Gut, alles jetzt flotter und schneller, was vorher eh schon flott und schnell war. Also keine Beschwerden.
Also rennt bei mir tatsächlich auf dem MacBook Airs ein Traum.
So, und jetzt haben wir uns noch eins rausgepickt, nämlich das Super Resolution, ein Feature, was, wie gesagt, Bilder hochrechnet, hochskaliert und das mit entsprechender Machine Learning Unterstützung. So, dass die, also ne, wenn man das klassisch macht, dann hat man halt irgendwie unscharfe Linien oder man schärft es hinterher wieder und dann sieht das irgendwie nicht so super aus. Aber vielleicht braucht man ja für einen großen Druck oder für irgendwie eine entsprechende Anwendung halt ein größeres Bild. Und dann kann man da eben Machine Learning gestützt Bilder hochrechnen lassen, wo diese Artefakte, die bisher beim Hochvergrößern da waren, nicht so sehr ins Gewicht fallen oder im Prinzip fast gar nicht mehr sichtbar sind.
Ja.
Ja.
Vierfach vergrößert. Ist
abgefahren.
Genau, also Länge, Breite wird jeweils verdoppelt und dann werden eben versucht, Kanten zu intelligent zu finden und eben scharf gezeichnet in hoher Auflösung neu zu rendern. Das geht mal gut, mal besser, mal weniger gut. Um mal so einen Eindruck zu haben, ich habe hier mal so ein Beispiel gemacht. Ich zeige euch das jetzt nicht bis auf die Pixel-Ebene runter, aber ich zeige euch mal den Vogel. Wir sprachen
also wer jetzt im darüber. Video zuschaut, der möge mal am besten irgendwie auf die volle Auflösung, also wir haben hier 1080p als Auflösung maximal, dann könnt ihr so eine Idee bekommen.
Wie das ja, aussieht. Ist natürlich jetzt noch die Stream-Geschichte dazwischen und so. Egal. Für die Audiohörer, das ist das Foto von dem Turmfalken, was ich gemacht habe, wie er da rüttelnd über dem Feld steht. Wir sprachen darüber und diskutierten, was für ein Tier es ist. Es ist also ganz offensichtlich ein Turmfalke. Und das ist das Bild, wie es damals aus der, was heißt damals, wie es aus der R6 gekommen ist, die ich getestet hatte. Die R6 von Rolf, ihr erinnert euch. Und da hatte ich das 100 bis 400 Millimeter drauf und trotzdem war der natürlich weit weg und hoch am Himmel. Naja, und so sah das dann eben aus mit 20 Megapixeln. Und dann hatte ich damals aus diesem Bild einen Ausschnitt genommen. Da ist er dann schon ein bisschen deutlicher zu sehen. Das sind dann irgendwie so 9,5 bis 10 Megapixel oder so, die da übrig bleiben bei diesem Crop. Das ist also etwas mehr wie ein APS-C-Crop oder etwas größer als ein APS-C-Crop. Da sieht man den aber tatsächlich schon ganz gut, jetzt im Stream vielleicht weniger gut, aber man kann den Kopf schon erkennen, die Augen da sehen und man sieht das aufgefächerte Federwerk von seinem, wie heißt das, Heck von dem Pferd? Pferd? Die Schwanz, die vom Pferd, vom Vogel, die Schwanzflossen hinten, wie heißen die
beim Vogel? Schwanzflosse, genau, so heißt das beim Vogel,
ja. Offiziell heißt das, glaube ich, so, ne?
Genau. Das Heck von dem Pferd.
Genau, ich meine immer Vogel, wenn ich Pferd sage. Also das ist soweit schon ganz gut, aber das ist auch so ein bisschen, du kannst natürlich noch näher rancroppen, dann hast du dann vielleicht irgendwie 6 oder 5 oder 4 Megapixel, dann wird es dann schon ein bisschen groß, aber das ist schon so ganz okay. Was ich jetzt, ich lese gerade die Titel, was ich gemacht habe ist, ich habe jetzt dieses Bild genommen, also diesen Ausschnitt genommen und habe den jetzt quasi durch die Super Resolution laufen lassen, also was tatsächlich passiert ist. Das Originalbild wurde genommen, die 20 Megapixel wurden durch Super Resolution laufen gelassen. Das
macht er unter der Haube quasi.
Genau. Und dann habe ich den Crop wieder auf 9 Megapixel gemacht. Also ich wollte wieder meine 9 oder 9,5 Megapixel haben. Und dann ist der Vogel eben viermal so groß. Nämlich doppelt so breit,
also,
und doppelt so hoch.
Also das Bild wird bei Super Resolution quasi jeweils in Länge und in Breite verdoppelt. Exakt. Das heißt, wir haben hinterher die viermal die Anzahl Pixel.
Exakt. Ne? Das heißt, aus den 20 Megapixeln sind dann 80 Megapixel geworden. Und da macht man dann eben einen Ausschnitt draus und dann ist der Vogel jetzt viermal so groß. Und jetzt ist der tatsächlich so groß, dass du sagen kannst, ja, der hat zwar noch ordentlich Himmel drumherum, aber das kann man jetzt schon deutlich als füllenden Vogel, als bildfüllenden Vogel interpretieren. Und tatsächlich sieht der gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ich da jetzt natürlich sehr nah ranzoomen würde, dann würde man sagen, na ja, also so Federwerk, das Gefieder, das sieht schon so ganz gut aus. Aber die Zeichnung zum Beispiel über den Körper, oben am Kopf und sowas, das ist zwar schon alles scharf irgendwie, also die Kanten sind schon glatt, aber es ist jetzt nicht so, dass das plötzlich tatsächlich ein 80-Megapixel-Originalfoto wäre, weil du siehst halt auch nicht mehr Informationen als vorher da, weil es sieht ein bisschen schwammig aus, wenn du ranzoomst.
Kommt halt auf die Inhalte der Bilder an, weil ich habe das mit ein paar, ich will das hier keine zeigen, aber mit ein paar probiert, wo das tatsächlich erstaunlich war, wo ich das Gefühl habe, dass er da Inhalt hinzugefügt hat.
Ja, käme ich auch noch dazu. Ich habe hier noch ein schönes Beispiel, wie man also die drei Bilder nochmal zusammen von der Originalauflösung über den normalen Crop und dann eben den gleichen also die gleiche Auflösung gecroppt und damit viermal größeres Motiv, dank Super Resolution. Das wäre jetzt hier tatsächlich ein Motiv, wo ich das machen würde. Also wenn ich das ein bisschen großformatiger irgendwie ausdrucken wollte, würde ich das versuchen. Was ich hier aber tatsächlich in der Bearbeitung noch gemacht habe, ist, ich habe da dann tatsächlich ein bisschen noch, nachdem die Super Resolution gelaufen ist, sag schnell, ein leichtes Entrauschen noch drüber gelegt. Frag mich nicht, warum das geholfen hat, aber es hat geholfen, so diese übertriebene Schärfe wieder so ein bisschen wegzukriegen. Und habe dann ein bisschen Korn hinzugefügt, so ein bisschen feines Korn wieder draufgelegt. Damit das nicht so, weiß nicht, es sah so platt, so übertrieben aus. Das hat dann geholfen. Aber wie du sagst, es gibt Motive, die habe ich jetzt hier nicht exportiert. Es gibt tatsächlich Motive, wo das erstaunlich ist. Ich habe zum Beispiel von meiner alten 350D ein Bild genommen, was ich gemacht hatte. Sehr weitwinkliges Bild. Im Vordergrund ein Straßenschild. Dann eine Straße, dann eben als Hauptmotiv eine Kirche, die dann komplett drauf war mit Zaun und Bäumen drumherum. Und wenn ich an die Steine, an diese uralten Steine, das ist eine sehr, sehr alte Kirche, wenn ich an diese alten Steine dann ranzoome, dann sind die einfach gestochen scharf. Dann sind die absolut, dann sind die strukturiert. Und du denkst, das, wie geht das? Ja,
der der Rainer schreibt im Slack, dass er für sowas Topaz Gigapixel benutzt hat. Und ja, da gibt es natürlich auch noch andere Sachen, die das können. Adobe ist da jetzt bei Lightroom nicht einer der ersten, die das können. Ne? Das ist also diese Machine Learning-gestützten Hochskalierereien, die sind ja schon eine Weile in mehr oder wenig guter Qualität da drin.
Ja.
Aber jetzt alle Dateien, die man hat, quasi jetzt irgendwie hoch zu skalieren. Also was macht er unter der Haube? Er legt eine neue Datei an, und zwar ein DNG. Also man bekommt quasi, wenn man das möchte, die mit der alten gestackt. Ne? Und dann habe ich mir nämlich mal den Spaß gemacht, hab die mal im Finder angeguckt, was da für Dateien da liegen. Und ich habe also ein Bild mit der 7D Mark II, ein 20-Megapixel-Bild, damit auf 80 Megapixel hoch skaliert, was gut ausgesehen hat. Und dann wurden aus den 25 Megabyte vom Original RAW fast 300 Megabyte. Also es ist fast 12-mal vergrößert von der Datei her.
Das war
die 5D Mark, genau, die 5D Mark IV mit 30 Megapixeln, also auch ein Bild, was auf 30 Megapixel, sie hat, glaube ich, ein bisschen mehr, aber auf 30 Megapixel gekroppt war, hatte dann am Ende fast oder über so knapp 117 Megapixel, was sogar noch ein bisschen mehr als dieses viermal war. Und aus den 32 Megabyte RAW wurden dann 363 Megabyte, also auch über 11-mal so groß. Das heißt, wenn man jetzt tatsächlich so ein bisschen Plattenplatzprobleme hat, ist das, glaube ich, wirklich nur für einzelne Bilder sinnvoll und dann auch nur, wenn man es wirklich braucht, weil, Entschuldigung, aber wenn man das nachher irgendwo auf Flickr lädt oder so, dann braucht man es halt nicht.
Also nicht nur da ist das ein Problem. Ich habe das auch gemacht, das Falke-Bild, das von dem Falken hier eben, das hatte, weiß nicht, war R6-Bild halt, also 30 Megabyte Maximum. Ich weiß nicht genau, wie groß das Original war, aber irgendwas zwischen 25 und 30 Megabyte. Und das DNG hinterher hatte 300 Megabyte. Mein Problem war nun, diese Bilder lagen hier schon bei mir auf dem NAS und das MacBook Air ist über Wi-Fi damit verbunden. Das heißt, er hat dann, als er die Datei angelegt hat, natürlich das Original heruntergeladen, diese 30 MB. Das geht verhältnismäßig schnell, hat das Ganze verarbeitet. Diese Verarbeitung ging auch relativ schnell. Also das war eine Sache von ein paar Sekunden, dann war das Bild berechnet. Aber bis der fertig war mit diesem DNG-Anlegen, das übers Netzwerk auf dem NAS zu speichern, das hat echt gedauert. Und bis er die wieder geladen hat, also wenn ich da jetzt durchblättere durch die Bilder und ich würde jetzt dieses erweiterte Bild noch mal angucken im Detail wollen oder bearbeiten wollen, so lange hätte ich jetzt nicht Lust zu warten. Also das bringt es nur, wenn es lokal liegt.
Dann nimmst du ein Smart Preview und damit wird es dann wieder kleiner gemacht, weißt du? Super. Ich hatte tatsächlich, also auf dem MacBook Air mit dem M1, hatte ich dann spätestens bei dem großen Bild, bei dem 30-Megapixel-Bild, da hat er dann trotz aller Optimierungen für M1 und so, hat er dann doch ein bisschen.
Da dauert das länger.
Das war dann nicht mehr so ganz so flüssig, wie, wie ich das wollte. Aber naja, gut, es sind auch unglaubliche Datenmengen, die da plötzlich entstehen.
Aber so rein von der Erfahrung her, das Bild, was ich beschrieben hatte von der Kirche, ich könnt jetzt Lightroom öffnen und das zeigen, aber das sparen wir uns jetzt mal. Wenn euch das wirklich interessiert, dann hinterlasst mal einen Kommentar, dann holen wir das gerne nach. Das Straßenschild zum Beispiel, wo halt der Straßenname draufsteht, das ist extrem scharf, dieser Text. Also der hat kein Problem damit, diesen Text wirklich scharf zu zeichnen. Das ist zum Beispiel etwas, wo andere Tools gerne mal Probleme haben, dass die geraden Kanten dann plötzlich flatterig werden, weil er versucht, da irgendwie was wie Text als Pixel zu interpretieren. Das sah richtig gut aus. Das Mauerwerk sah toll aus. Ein Zaun, wo du direkt drauf geguckt hast. Und du musst dir vorstellen, das ist ein Ultra-Weitwinkelbild. Das ist an der APS-C mit 10 Millimetern oder sowas gemacht. Ultra-weitwinklig. Und dann hast du halt über die Straße rüber den Zaun von dieser Kirche. Der ist echt fein und klein. Und der wird aber so fein optimiert, dass der wirklich hochauflösend aussieht. Und diese kleinen, diese Nieten, die da drinne sind, um den Zaun festzuhalten, die werden nicht zu irgendeinem großen Blob, sondern das bleiben feine Nieten. Oben auf der Kirche, die Figur, die da draufsteht, die wird super scharf gezeichnet. Es ist alles super. Wo er dann Probleme hat, ist perspektivisch gibt es eben den Zaun, der geht in der Straßenflucht mit dem Blick nach hinten weg, sodass du als Mensch halt realisierst, das ist ein Zaun. Aber rein von den Pixeln her ist das halt ein gestreifter Pixelbrei. Und das erkennt die Logik jetzt auch nicht, dass das ein Zaun sein soll, sondern das ist dann halt ein hochaufgelöster Pixelbrei. Obwohl er durch die hohe Auflösung durchaus in der Lage wäre, da einzelne Zaunbretter draus zu machen, aber das macht er dann eben nicht. Ein anderes Bild, was ich hatte, das war auch ein Ultra-Weitwinkelbild mit der 350D auf Rügen. Da stand ich oben auf dem Kreidefelsen und hatte da so einen Baum da fotografiert und im Hintergrund ist halt das Wasser. Und dann habe ich da mal rangezoomt mit dieser Super-Resolution-Vorschau und dann sieht man halt in der Originalvergrößerung so einen weißen Punkt. Und da sagst du natürlich als Mensch, wenn du da drauf guckst und siehst diese Struktur und hast den Kontext, wo das ist, das wird wahrscheinlich ein Segelboot sein. Und wenn du erstmal weißt, das ist ein Segelboot, dann siehst du da auch ein Segelboot oder erahnst ein Segelboot an diesen paar Pixeln. Was Super Resolution daraus macht, ist ein Blob. Da ist dann, das ist einfach, er sagt sich, das ist irgendwas, was zwischen Felsen und Hundekot liegt und macht da dann einen hellen Blob hin.
Also Machine Learning kann tolle Sachen tun, aber es ist in mancher Hinsicht dann doch nicht ganz so schlau wie wir.
Ja. Und wo es mir gar nicht so gut gefallen hat, das sind so feine Strukturen in Baum, also so Verästelungen. Weil er dann diese feinen Äste, also er kennt schon die ganzen feinen Äste und er zeichnet die auch alle, aber die sind alle so übertrieben präzise, scharf gezeichnet. Das heißt, es geht so ein bisschen dieses Fotografische, was im Hintergrund ist, das geht so verloren. Und du hast keine Möglichkeit, irgendeinen Regler noch zu poolen. Wenn er was falsch erkennt, hast du verloren. Und wenn er etwas übertrieben herausarbeitet, sage ich mal, dann ist halt Geschmackssache, ob man das haben will oder nicht.
Tja. Und wir bleiben dabei. Es ist beeindruckend, aber letztendlich ist die Schärfe nicht das Maß aller Dinge bei Bildern. Ja. Ich habe aber schon so 2-3 Fotos, wo ich jetzt so im Nachhinein denke, da hast du dich damals geärgert, dass du nicht nochmal irgendwie ein paar hundert Millimeter mehr Zoom hattest. Da müsste ich mal gucken. Das mit dem Eisbär auf Svalbard.
Zum Beispiel.
Da waren wir nicht nah genug dran. Den habe ich schön abgelichtet, aber ist ein bisschen,
versuch das mal.
Werde ich mal bei Gelegenheit tun. Tja,
Reinhard, gut. Deine Audiofrage habe ich bekommen. Ich schiebe die mal auf nächste Woche.
Alles klar.
Ist ja nicht
drück mal auf den super Knopf.
Zeitkritisch.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Und wir werden wieder unterstützt von, warte, ich muss hier kurz die Shownote noch erfreuen, damit das dann auch in den Shownotes landet, von Enjoy Camera. Und das sind die mit dem Fotozubehör. Und ihr bekommt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. Heute sprechen wir mal kurz über eine, ja, was ist das? Eine Befestigungsmöglichkeit, und zwar aus dem Hause Spyder. Wir reden vom Spyder Pro Clamp Version 2. So sieht das Ding aus und was macht es? Naja, es erlaubt Also stellt euch vor, eure Kamera hat so einen L-Winkel drauf. Ne? Wir kennen diese L-Winkel, die sind sehr beliebt, weil damit hat man die Kamera ganz schnell mal waagrecht oder hochkant auf einen Akaswiss-kompatiblen Stativkopf gestellt. Und jetzt möchte man da unten aber noch irgendwie so eine Spider-Halterung dran haben. Und die haben das jetzt gelöst, indem sie diese Spider Pro Clamp so ausgeführt haben, dass sie unten einen AK-kompatiblen Anschluss hat. Und damit und zwar lässt
auf beiden Seiten.
Ja, und damit lässt sie sich quasi mal eben schnell unten unter einen L-Winkel drunter packen. Und dann hast du eben, ja, kannst du dir auch an einer beliebigen Seite an diesen L-Winkel festmachen. Und damit hast du das adaptiert an so. Also Arca Swiss an Spider-Kamera-Holster. Und damit kann die L-Schiene an der Kamera dranbleiben, weil die sind ja meistens dann doch ein bisschen, na, ich sag mal, permanenter angeschraubt. Und außerdem ist natürlich noch ein Viertelzoll Gewinde integriert. Also wer da unten noch irgendwas dran schrauben möchte, kann das damit natürlich problemlos machen. Und ja, damit sind die Systeme miteinander kombiniert. Coole Geschichte.
Ich habe ja zum Beispiel auch so unter meinen Kameras, also unter den Olympus-Kameras, ist die komplette Bodenplatte eine AK-Swiss-Platte von Really Right Stuff, habe ich die mir geholt. Und damit hätte ich jetzt auch ein Problem, wenn ich das Spider-System nutzen wollte, müsste ich jetzt eine zusätzliche Halterung von Spider irgendwie wieder daran ballern und dann kriege ich das wieder nicht aufs Stativ drauf. Damit wäre das Problem gelöst.
Ja, also, schöne praktische Sache. Holt's euch, falls ihr für dieses Problem eine Lösung sucht. Und ansonsten holt euch am besten noch ganz viele andere Sachen bei Enjoy Camera. Ihr bekommt, wie gesagt, 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. Und wir sagen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Klasse. Klasse Ding. So, wir kommen zu einem Erfahrungsbericht. Boris, du hast ein Shooting gemacht für ein Titelbild. Erzähl doch mal.
Ja, ganz genau. Ne? Stell dir vor, Auftraggeberin ruft dich an und sagt, Boris, wir brauchen mal deine Hilfe. Du musst mal vorbeikommen zum Pferde-Extrem-Trail-Park. Ich brauche ein paar Fotos. Die Auftraggeberin soll einen Bericht schreiben für eine Zeitung und der Verleger hat dann so ganz locker mal aus der Hüfte geschossen. Ach ja, und ein Titelbild kannst du uns auch noch liefern. So, machen wir mal eben, ne?
Ja.
So, das war dann die Ansage. Ich habe dann noch nach ein paar Details gefragt, aber Details gab es keine. Es gab nur die klare Ansage, es gibt eben neue Hindernisse. Die sind ganz frisch aufgebaut, unter anderem eine Hängebrücke für Pferde. Und die soll eben mit ins Bild rein und am liebsten soll die ganze Hängebrücke drauf sein mit Pferd und eben Mensch, der das Pferd lenkt. Und das eben möglichst fürs Titelbild. So, das sind erstmal die Vorgaben. Also inhaltlich schon ein bisschen, aber im Grunde genommen fast keine. Grundsätzlich kein Problem, mache ich gerne. Ich würde halt
Diese Zeitschrift, hast du da auch ein Beispiel gehabt, was die so für eine Stilistik haben oder wo die ihren Titel hinpacken und so weiter?
Jein. Also ich kenne die Zeitung, aber wie die das jetzt handhaben, ob die das auch mal ändern, was sie konkret für Vorgaben haben, das ist alles nicht bekannt. Alles das Einzige, was mir bekannt ist, dass die Fotos, die ich bisher von den Frontseiten her kannte, nicht die Fotos sind, wie ich sie mache. Also auch von der Bearbeitung her.
Okay.
Von daher habe ich aber auch vorher gesagt, ich sage, ich kann euch Fotos machen. Ich kann euch Fotos so machen, dass sie als Titelbild dann auch genutzt werden können. Ob die dann genommen werden oder gefallen, ich sage, ohne jetzt eine konkrete Zielvorgabe, ohne eine inhaltliche Vorgabe, lass mir so und so viel Platz drumrum oder das ist unser Seitenverhältnis, ist das schwierig. Was ich da halt gemacht habe, ist Folgendes. Das habe ich damals schon erfolgreich beim Tonstudio gemacht für die CD-Cover-Fotos und für die Inlays. Da ist nämlich auch die Ansage gewesen, mach uns dann die Band-Fotos und die Einzelporträts, aber lass Platz drumrum, damit wir selber zuschneiden können. Und das kam bisher auch bei anderen Leuten an. Also ich habe ja durchaus schon Fotos gemacht, die dann eben auch in Magazinen verwendet wurden. Und da kam das immer sehr gut an, dass die Leute gesagt haben, Mensch, bei dir hatten wir wenigstens mal Platz außenrum, da konnten wir ein Hochformat oder ein Querformat draus croppen oder wir konnten das noch ein bisschen verschieben, um in die Mitte zu rücken, ne, oder aus der Mitte rauszurücken, wie es auch immer gewünscht war. Weil du weißt einfach nicht, in welchem Seitenverhältnis es am Ende des Tages tatsächlich verwendet wird. Ich kenne die Beschnittzugabe von der Zeitung nicht und. Was ich also gemacht habe, ist Fotos, die sehr viel Platz drumherum haben. Jetzt wieder für die Audiohörer. Ich werde jetzt Bilder zeigen. Im Videostream könnt ihr euch das gerne nachträglich auch noch anschauen. Ich werde jetzt nicht beschreiben, was im Einzelnen auf diesem Bild drauf ist, sondern halt versuchen, ein bisschen die Essenz zu erklären oder das, worauf es mir ankommt bei diesem Bild. Wenn ihr die Bilder im Detail sehen wollt, wie gesagt, schaut euch das gerne im Video nachträglich an. Das ist jetzt zum Beispiel eins dieser Bilder, was gar nicht mal so wahnsinnig viel Luft drumherum hat.
Jetzt verstehe ich, was du mit Hängebrücke meinst, weil ich kenne ja Hängebrücken eher so, die über Schluchten führen, aber das ist im Prinzip nur so eine ganz flache, die für so Pferdetraining
gedacht ist. Das ist natürlich nur eine Pseudoschlucht, ne? Diese Hängebrücke hat halt eine Höhe von, weiß ich nicht, vielleicht einem halben Meter oder sowas. Und wenn die dann durchhängt, dann liegt die fast auf dem Boden, aber sie berührt ihn eben nicht. Alles klar.
Okay, jetzt verstehe ich das.
Das ist halt zum
Üben. Ich musste gerade das Bild im Kopf irgendwie korrigieren, ja.
Wunderbar. Das ist eine Holzhängebrücke. Und da sehen wir jetzt das Pferd über diese Hängebrücke gehen und du siehst, die Hängebrücke ist zwar komplett nahezu drauf, aber du siehst Anfang und Ende nicht. Das ist relativ eng vom Format her. Ist aber eben hochformatiges Bild, könnte man als Titel verwenden. Ein bisschen Fleisch ist noch da. Aber wenn man sich jetzt so ein Bild zum Beispiel anschaut, da sehen wir auch die Hängebrücke drauf. Wir haben sehr viel Himmel, wir haben sehr viel Vordergrund. Ne? Irgendwo muss der Text hin auf so einer Titelseite. Wir haben das Pferd, wir haben zwei Personen drauf. Das kannst du richtig noch heftig zuschneiden. Da kannst du ein Querformat rauscroppen, da kannst du ein engeres Hochformat rauscroppen. Sehen wir gleich. Das ist ein anderes Hindernis gewesen, nur mal um zu zeigen, wie viel Luft ich draufgelassen habe. Wir sehen so ein Dach quasi, was am Boden liegt. So eine Spitze, so eine Zeltspitze aus Holz. Da geht ein Pferd gerade drauf. Auch oben ganz viel Himmel, durchaus einiges im Vordergrund. Und rechts ist noch ganz viel Luft. Also man kann das auch noch enger schneiden oder ein Hochformat rausschneiden aus diesem querformatigen Bild. Dann gehe ich nochmal schnell durch die anderen Beispiele durch. Auch hier wieder ein Pferd, was eben gerade auf die Brücke runterschaut. Relativ viel Himmel, sehr viel Vordergrund. Auch links und rechts noch ein bisschen Luft. Das ist schon wieder ein bisschen enger geschnitten, ist ein Porträtbild. Pferd und Trainerin nebeneinander schauen sich gerade an. So ein bisschen Kontaktaufnahme. War eine ganz süße Situation. Würde ich normalerweise als Porträt deutlich enger fotografieren, eben nur die beiden. Könnte man aber croppen, wenn man das wollte. Wieder ein Bild, Querformat, aber mit sehr viel Luft links, rechts, oben, unten. Müsst ihr euch vorstellen, wie so Reportage-Übersichtsbilder, wo man sich dann eben Ausschnitte wählen kann, wie man eben möchte. Ja, das waren so die Bilder. Das ist jetzt eine Auswahl. Ne? Ich habe natürlich sehr viel mehr Motive noch abgeliefert. Und dann passiert erstmal ganze Zeit gar nichts, weil nämlich ja durchaus noch gearbeitet wurde am Hof und es gab Kurse zu betreuen und so weiter. Aber irgendwann rückte wohl die Abgabefrist näher. Die Auftraggeberin hat das alles eingereicht und dann erreicht mich quasi einen Tag vor Redaktionsschluss die Meldung, Boris, kannst du noch mal kommen? Wir brauchen bessere Fotos. Ich sage, wie bessere Fotos? Bessere Fotos? Geht nicht. Meinst du andere Fotos? Weil besser wird es nicht mehr. Ich sage, was ist denn das Problem? So, dann haben wir erstmal telefoniert. Ich sage, was ist denn das Problem? Ja, er will die enger haben, näher dran an der Action. Habe ich doch erklärt. Ich sage, zuschneiden. Nach Belieben, nach Wunsch. Deswegen Luft.
Kann er nicht, oder was?
Weil ich weiß ja nicht, wohin genau die Mitte von der Action. Nachher liegt da Text drüber und ist dann im Auge der Text und so. Ich sage, soll er doch croppen, wie er möchte. Ich sage, ich kann nicht. Also so spontan kann ich halt nicht. Ich habe ja noch einen fest angestellten Job und da habe ich auch Termine einzuhalten. Also ich kann nicht einfach von jetzt auf gleich kommen und Fotos machen, vor allen Dingen keine anderen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich ganz gut geliefert.
Und das, was du geliefert hast, das ist ja von der Auflösung her auch eindeutig groß genug für eine Zeitschriften-Titelseite.
Absolut. Ich habe auch gesagt, es reicht die Auflösung nicht. Will er irgendeinen engeren Crop machen und die Auflösung reicht nicht, dann sag mir Bescheid, weil das kriegen wir auch hin. Ja, also da gibt es ja durchaus Mittel und Wege, das Foto zu optimieren.
Super Resolution.
Ja, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Naja, kam dann jedenfalls nicht. Aber was ich dann gemacht hatte, ich habe mich dann in der Mittagspause kurz rangesetzt hier. Das ist die Kunst am Homeoffice.
Hast du es für ihn gekroppt oder
ich habe mich dann mal rangesetzt und habe, ich schalte mal wieder um, ich habe dann mal ein Magazin entworfen. Das, was ihr jetzt im Videostream seht, ist das Happy Shooting Magazin. Das habe ich natürlich nicht geschickt.
Dass es nicht gibt.
Das gibt es natürlich nicht. Was ich natürlich gemacht habe, ist, ich habe im Web nachgeguckt, wie das Magazin aufgebaut ist, also wie die Titelseiten so aufgebaut sind, wie das Layout ist, wie die Schriftart ist, und habe deren Layout einfach mal so auf die Schnelle so ganz, ganz grob nachgebaut und habe dann eben so einen Titel da reingesetzt. Und wie man jetzt hier eben sieht, wenn ich mal so ein bisschen rauszoome, das Bild, was ich jetzt auf die Titelseite gepackt habe, man sieht diesen äußeren Rahmen. Das Bild ist im Original viel, viel größer.
Ja, klar, logisch.
Und ich habe es halt wirklich enger gecroppt, damit man eben sowohl die Hängebrücke sieht, als auch eben die Action. Aber eben nicht so viel drumrum. Habe aber jetzt eben die Möglichkeit, dieses Bild noch nach oben und nach unten zu verschieben, da, wo ich es eben haben will, damit es zwischen dem Titel und dem Text steht. Das heißt, man hat ja viele Möglichkeiten. Dann habe ich noch eine andere Variante gemacht mit einem anderen Bild. Auch hier ein extremer Crop. Ich zoome mal die Ansicht ein bisschen raus, dass ihr den blauen Rahmen erkennen könnt. Also richtig eng geschnitten. Das sind alles die Bilder, die ihr eben gesehen habt. Das ist jetzt dieses Bild, wo Pferd und Trainerin sich anschauen am Beginn der Brücke. Was jetzt tatsächlich so eng gecroppt ist, wie ich es normalerweise fotografiert hätte als Porträt, dass die beiden eben deutlich hervorstehen. Hier zum Beispiel.
Ja, es ist völlig, völlig genauso brauchbar, wie du es gemacht hast, klar. Ne?
Hier ein Crop, der so eng ist, dass ein Stück von der Brücke dann eben weg ist.
Ja, klar.
Aus dem queren Hochformat gemacht. Dieses Bild hier zum Beispiel.
Ich glaube, dem fehlt einfach die Fantasie,
so, da was draus so zu machen. Groß ist es im Original, da ist normalerweise noch eine andere Person halt rausgeschnitten. Also ich habe einfach mal so ein paar Beispiele gemacht, wie man das denn verwenden könnte. Also quasi
wie deren, hast du das dann geschickt?
Den Titelbild gemacht. Habe ich der Auftraggeberin geschickt, die hat das dann eben weitergereicht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt draus wird. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Ergebnis noch nicht. Ich lasse mich mal überraschen.
Wahrscheinlich eine Collage aus allen und zwar ungekroppt.
Keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch tatsächlich noch mal jemanden hingeschickt, der neue Bilder gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, frag die sowieso. Wenn die Zeit hat, dann soll die euch ein neues Bild machen, wenn ihr das nicht zuschneiden wollt oder könnt. Ich weiß es nicht. Ich habe ihnen halt gezeigt, dass es geht. Mehr kann ich nicht tun. Und nur um noch mal zu zeigen, wie wichtig es ist, da eben Platz drumherum zu machen, habe ich dann auch noch mal eine Inhaltsseite gebaut. Ja. Also so könnte das eben auch innen aussehen. Und da sieht man eben auch zwei Crops, die halt ein völlig anderes Seitenverhältnis haben wie das Original.
Ja, klar.
Also auch hier für die Audiohörer. Das ist einfach ein Ausschnitt aus einem Bild. Das links unten ist, glaube ich, im Original sogar ein Hochformatbild. Das ist jetzt hier ein extremes Querformatbild, wo halt Himmel weggeschnitten ist und der Boden weggeschnitten ist und dafür aber die Brücke mit den Pferden zu sehen
wahrscheinlich, ist. Ich behaupte mal wahrscheinlich, möglicherweise. Weil die Auftraggeberin ist jetzt ist nicht vom Fach, was Fotografie angeht oder was Druck angeht. Höchstwahrscheinlich war in den Fotos die DPI-Zahl falsch.
Nee, 300.
Es stand nicht 300 DPI. Hast du extra reingemacht. Nee. Wobei das ja völlig willkürlich
irrelevant
ist.
Irrelevant,
ja. Entweder das, oder der Mensch, der die Zeitschrift macht, hat halt irgendwie keine Tools, mit denen man croppen kann.
Keine Ahnung. Also die Auftraggeberin hat mir noch versichert, dass sie weiß, was ich meine, aber hat dann am Ende auch keinen Einfluss auf wer auch immer da in der Redaktion dafür verantwortlich zeichnet, die Titelbilder zu croppen. Hier nochmal eine andere Doppelseite, wo eben Bilder in extrem Hochformat und an der Seite im extrem Querformat gecroppt sind. Einfach nur mal, um zu zeigen, wenn ihr solche Aufträge macht und macht irgendwas für Zeitungen, für CDs, für Web oder sowas, macht die Fotos vielleicht nicht zu eng. Also überlasst so ein bisschen das endgültige Layout hinterher dem oder der Designerin, damit die ein bisschen Fleisch zum Spielen haben mit diesen Bildern. Das macht einfach die Verwendung sehr viel vielseitiger, als wenn man jetzt ein perfekt gecropptes und bearbeitetes Bild hat. Also auch wenn ihr vom Shooting nach Hause kommt, bei so einem Auftrag und habt ein Foto, wo ihr sagt, das würde ich jetzt normalerweise viel enger schneiden, damit das eben gut aussieht, ein schönes Porträt und so, ne, so Drittelregel, was weiß ich, oder kurz unterm Haaransatz und so, lasst das. lasst das Bild komplett, bearbeitet das und überlasst das dann eben dem oder der Designer in den endgültigen Crop festzulegen, weil ihr wisst das nicht, wie viel Platz in einer Textspalte drinne ist oder ob das zweispaltig kommen soll oder ob es dann doch im Querformat geschnitten wird und die Designerin halt den Kopf anschneidet, um das eben ins Querformat zu rücken und ähnliche Dinge zu tun. Überlasst das einfach da dem Design am Ende des Tages. Das ist schon hilfreich. Setzt natürlich voraus, dass auf der anderen Seite jemand sitzt, der das auch machen möchte oder kann. Ich will da jetzt nichts unterstellen an dieser Stelle, aber irgendwo gab es da ein Mismatch. Aber ich sage, das kann ich jetzt am Ende des Tages auch nicht retten. Also habe dann aber auch gehört, dass der Artikel, der geschrieben werden sollte, der sollte auch irgendwie noch dreimal neu geschrieben. Also das ist ein bisschen holperig.
Na, weiß ja nicht, ob die das dann nicht auch irgendwo im Nebenjob machen. Und
das ist durchaus
irgendwie möglich. Wie zusammenzimmern und so, alles das ist ja durchaus möglich.
Also es soll jetzt auch kein Bashing oder sowas sein. Es ist einfach nur, auf was für Überraschungen man stoßen kann. Auch wenn man jahrelang ähnliche Aufträge schon hatte und abgeliefert hat erfolgreich, dass dann plötzlich so etwas kommt und du kratzt erstmal fragend am Kopf und sagst, was stimmt jetzt an den Bildern nicht? Also auch wenn jetzt die Anforderung gewesen wäre, ich möchte aber das eher mit Unschärfe haben im Hintergrund. Ich will das zuschneiden, aber der Hintergrund soll unscharf sein. Auch das wäre eine legitime Anforderung, die hätte ich halt vorher wissen sollen, dann hätte ich es mit einem anderen Objektiv fotografiert. Jetzt bin ich zum Beispiel unscharf im Video. Dann hätte ich es mit einem anderen Objektiv und mit anderer Blende fotografiert. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch anders vorgecroppt an der Stelle. Aber selbst das, wenn ich jetzt die Anforderung bekommen hätte, wir wollen dieses und dieses Bild haben, aber mit unscharfem Hintergrund, dann hätte ich denen das auch bearbeiten können. Auch das ist kein Hexenwerk, das kriege ich hin. Aber wenn so eine Anforderung nicht kommt, kann ich sie auch nicht lösen an der Stelle. Also das tut mir da echt leid und ich bin sehr gespannt, wie die Zeitung dann final aussieht. Muss ich mal gucken, ob ich die.
Du bist ein Billig-Exemplar bekommen.
Nee, werde ich nicht, aber es wird ausliegen am Stall, von daher.
Ah, okay, gut. Ja, sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu was anderem. Und zwar, wir reden ja hier ab und zu mal auch so ein bisschen über Übungen und auf den Workshops. Ne, wie lernt man zum Beispiel, was das Licht mit der Umgebung macht? Ne, du schaust dich um und dann hast du irgendwie weiß nicht, ein Blick aus dem Fenster und der ändert sich natürlich über den Tag. Und eine der Übungen, die ich immer empfehle, ist, macht einfach mal von der gleichen Position, vom gleichen Ding Bilder und das wiederholt. Zum Beispiel hatte ich von Tübingen aus immer einen schönen Blick, da wo ich gewohnt habe, über die Stadt und da war die Kirche. Und dann habe ich da tatsächlich regelmäßig mit Teleobjektiv da ein Foto von gemacht und hatte hinterher dann so eine schöne Sammlung von bedecktem Himmel, über Morgenlicht, über Abendlicht, über Gewitterstimmung, Dunkelwolken dahinter, helle Wolken dahinter, gar keine Wolken, Licht aus verschiedenen Höhen und so weiter. Also das war eine total schöne Übung. Und irgendwann, wo dann so die Webcams immer beliebter wurden, war das natürlich auch interessant, mal zu gucken bei so Webcams. Aber die sind ja in der Regel nicht so, na, ich sag mal, toll aufgelöst, ne? So eine Webcam, die hat halt, was weiß ich, vielleicht 1080p, vielleicht mal 4K heutzutage, aber ganz selten, ne? Und dann schrieb uns jetzt der Dieter: Ich bin durch Zufall über Webcams mit hoher Bildqualität gestolpert. Da kann man schön sehen, wie sehr sich das Licht in 10 Minuten ändert. Und hat uns auf die Website foto-webcam.eu geschubst. Und das ist mal ein Projekt, was ich mal klasse finde. Also wir haben hier eine Sammlung. Das Ganze spielt sich eher so in den Bergen ab, wie man sieht. Also es sind so Alpenpanoramen und solche Geschichten hier. Und das sind Webcams und die sind erstmal halt Webcams. Ja, schön, klasse. Aber was man da sieht, wenn man mal in so ein Bild reinguckt, ist halt der Verlauf über den Tag. Und das bei einer echt erstaunlich guten Qualität. Also hier, das ist jetzt Seekarhaus Obertauern, Bergstadion Seekarspitzbahn. Und da gibt es natürlich, nachts ist da nichts, aber jetzt ist dann morgen und da kommt schon wieder ein bisschen Licht. Und wenn dann so langsam, aber sicher hier die Morgen der Morgennebel sich lichtet und das Ganze dann irgendwie schön, schön im Himmel schön rot wird und so weiter. Lass mal noch ein Beispiel gucken.
Das sind wunderschöne Aufnahmen. Die sind halt
wirklich schöne Aufnahmen.
Die sind halt interessant, weil die zu jeder Tageszeit halt eine ganz gute Belichtung haben an der Stelle. Also das ist nicht einfach nur mit einer Standardbelichtung draufgehalten, scheint mir, sondern das passt sich schon
dynamisch vor allem nicht an. Vor allem nicht nur mit einer Standardkamera. Das ist das Interessante. Mhm. Ah, hier zum Beispiel Valdisogno.
Berge und Wasser.
Ja, wie auch immer. Also das ist jetzt hier Wasser und hier mit Wolken, die dann im Hintergrund vorbeiziehen und sich entsprechend reflektieren. Das Wasser ist mal still, mal bewegt. Da sind Boote vorne im Vordergrund und Licht aus verschiedenen. Also es ist wunderschön. Und was ist so eine Foto-Webcam? Das ist eine Spiegelreflexkamera in einem Gehäuse.
Mhm, in so einer, die haben da in so einer dicken Dose quasi.
Diese Tonne quasi, so eine kleine Tonne mit so einem Schild oben drüber und vorne ein Loch drin. Und wenn man da reinguckt, dann ist das halt ich glaube, das ist eine Canon irgendwas.
Ja, spielt mit wahrscheinlich keine
entsprechend
Rolle.
Da gibt es so ein paar, die unterstützt sind von dem Projekt. Und dann hast du hier eine Platine drin und Anschlüsse und eine Wasserwaage vorne dran, dass du es noch ordentlich ausrichten kannst. Und das Ganze hängt dann typischerweise irgendwo an einem Masten. Und wenn man da ein bisschen runterscrollt, dann sieht man auch tatsächlich Bilder von so Masten. Also die haben dann oft noch irgendwie eine Solarzelle dran und stehen dann eben irgendwo in der Natur oder an Bergen oder hier irgendwo an einen Berg rangeflanscht und machen dann Bilder und laden die irgendwie. Ich vermute, dass da irgendeine Funklösung drin ist.
Ja, ist es. Das ist halt echt ein cooles Konzept. Lösung,
LTE-basiertes Ding, geiles Konzept.
Da ist halt im Grunde genommen eine Platine dran, die den Fernauslöser ansteuert, also um die Kamera eben zu steuern und dann Bilder macht. Das ist quasi ein Zeitraffer-Projekt, wenn du willst. Ne? Das ist halt ein Dauer-Zeitraffer-Projekt. Da wird halt in regelmäßigen Intervallen werden halt Fotos gemacht. Und ich denke, wie gesagt, dass da noch eine gewisse Intelligenz mit drin ist, die eben die Belichtungszeit regelt. Sowas gibt es ja von dem Gunter Wegener auch für seine Zeitraffer-Videos, dass man sich da Belichtungskurven programmieren kann und ähnliches. Etwas Ähnliches vermute ich hier zumindest. Und das ist dann eben noch kombiniert mit einem Funkmodul, ich glaube optional Wi-Fi oder SIM, um die Bilder halt ins Web zu übertragen. Ah, das ist schon ein geiles Projekt. Aber ist halt kein Live-Video. Das ist halt der Unterschied zu Standard-Webcams.
Nee, das nicht.
Also du kannst jetzt damit.
Wieso? Die meisten Standard-Webcams laden doch auch nur immer nur irgendwie in Intervallen Standbilder hoch, oder?
Nö, nicht unbedingt. Also wir haben hier zum Beispiel eine Webcam, die Störche beobachtet. Das ist natürlich ein Video-Feed. Da kannst du mit einmal die Stunde ein Foto jetzt nicht viel reißen. Ne? Und manche Webcams, die hier irgendwie so Skigebiete und sowas filmen, da siehst du dann eben, ob der Skilift läuft und wie der Nebel zieht und sowas. Das hast du hier halt nicht. Ne? Dafür hast du eine enorm geile Auflösung, also richtig, richtig tolle Fotos und nicht irgendwie Standbilder aus einem Videostream. Das ist schon sehr beeindruckend.
Ganz toll. Das ist es, auf jeden Fall. Also Dieter, danke fürs Schicken. Das ist ein echt guter Fund.
Ja, finde ich auch. Ja.
Ich bin gespannt,
wie viele HörerInnen von uns jetzt anfangen und sagen, oh, das ist eine gute Idee, den Schwurbelkasten hier für die Lightroom-Bedienung brauche ich nicht. Ich löte mir jetzt mal eine Platine für eine Foto-Webcam. Ich bin mal gespannt.
Ich glaube, dieses Foto-Webcam-Ding, also das ist kein fertiges Produkt zum Kaufen, aber ich glaube, man kann es sich selber bauen.
Kannst du es kaufen? Als so komplettes Modul mit Solar und so kannst du fertig kriegen. Aber ich glaube, du kannst dir da auch die Anleitung ziehen.
Na gut. Kommen wir noch ganz kurz zu Jürgen, der hat uns nämlich geschickt, lieber Boris, lieber Chris, vorgeschätzt 100 Folgen habt ihr über die Neugründung von TTNAL gesprochen. Die haben nun eine neue Website und neue Vertriebswege, siehe Link hier. Ja, TTNAL war kurz vorm Konkurs quasi, die haben umstrukturiert und TTNAL ist die älteste Fotofirma Deutschlands oder der Welt sogar, also TTNAL, Fotochemie und so weiter, die bauen oder die, die machen für ganz viele andere Hersteller auch die Chemie. Also da ist dann Kodak-Entwickler, die werden dann zum Teil bei Tetinal hergestellt und. Also das ist wichtig. Und wenn Tetinal weg wäre, dann wäre eine ganze Menge Zeug nicht mehr auf dem Markt. Und da rede ich jetzt nicht nur von den, ich sag mal, Hobbyisten, die jetzt irgendwie zu Hause so ein bisschen entwickeln, sondern es ist immer noch auch in der Industrie teilweise wichtig, dieses Zeug. Und ja, Tetinal ist wieder neu firmiert als Tetinal 1847. Das ist deren Gründungsjahr. 1847, ja, also das ist, da ging die Fotografie gerade los quasi. Und ja, sie haben hier ihre neue Website, sie haben hier direkt ihren Online-Shop, also kannst direkt hier Zeug bestellen. Sie arbeiten auch an neuen Produkten und so weiter. Und da geht es eben hier zum Beispiel Colortec E6. Ne? Also das klassische DIA-Entwicklungsset kommt natürlich von Tetinal. Aber jede mögliche andere Chemie eben auch. Und ja, da Filme übrigens auch. Die werden zwar von Tetinal nicht hergestellt, aber zumindest vertrieben in diesem Shop. Also lohnt sich auf jeden Fall. Sie haben sogar gebrauchte analoge Filmkameras, die wieder hergestellt wurden, also beziehungsweise die gut sind. Ich vermute mal, dass die da auch irgendwo eine Werkstatt an der Hand haben, die da entsprechend drauf guckt. Zum Beispiel die von Ray London, eine Stereographic Stereokamera für 250 Euro. Oder eine Gloriette Vero von Braun mit einem Steinhell Kassar 1:2 für 84 Euro. Also wer da mal zuschlagen möchte. Es ist geil, dass Tetinal wieder da ist, beziehungsweise auch offiziell im Konsumerbereich wieder da ist. Die arbeiten, so viel ich weiß, sogar mittlerweile an einem Produkt wieder, was es früher schon mal gab, was dann lange nicht mehr auf dem Weg war, auf dem Markt war, und zwar Entwickler in Tablettenform. Na, du hast bei so Entwicklungschemie hast du immer das Problem, dass die flüssigen Sachen, die du verdünnst, dass die halt altern. Mhm. Oder relativ schnell altern. Und es gibt so ein paar Pulverentwickler, auch Pulverfixierer, die du anrühren kannst, die altern nicht so schnell. Das heißt, die kann man länger aufbewahren. Und jetzt stell dir vor, du hättest ja die richtige Dosierungsmenge für einen Entwickler so als Tablette zum Auflösen in Wasser.
Quasi instant.
Also ich hoffe, dass das kommt. Ich hoffe, dass das wieder kommt. Ich habe jetzt mal geguckt, ich habe es aber noch nicht gefunden, aber da haben sie sehr laut drüber nachgedacht. Also, geile Idee. Insofern, Tetinal for the win, das hat mir damals sehr gut getan, als ich mitbekommen habe, dass die weiter existieren. Tja, das war die Analog-Ecke.
Sehr schön. Dann kommen
jetzt
wir mal
digital.
Zu was Digitalem.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Denn unterstützt werden wir auch wieder von Jimdo, wo du dir deine Webseite bauen kannst. Was du tun kannst, wenn du über Dinge schreiben möchtest, wenn du Dinge zeigen möchtest, erklären möchtest, wenn du selbst etwas anbietest und zeigen möchtest, was das ist. Wenn du ein kleines Geschäft hast oder es ist ein altes Beispiel, aber ich habe es gerade wieder gesehen. Hier fährt so ein kleiner Eiswagen in einem Nachbardorf rum. Da hat sich eine Dame wirklich ihren Traum erfüllt an dieser Stelle. Wieder? Ja, aber tatsächlich, die hat sich, was ist so, diese kleinen dreirädrigen, diese Mini-Autos, wenn du vorne drinne sitzt. Aha. Und das, die Fahrerkabine ist voll. Ich weiß nicht, wie die heißen, diese italienischen Dinge.
Ein Piaggio,
genau. Der hat sich da quasi ihren Traum mit erfüllt und macht richtig, richtig leckeres Eis. Und so jemand bräuchte eigentlich Jimdo, um dann eben eine Webseite zu haben, die man dann auch findet, wo dann draufsteht, wann bin ich wo, welche Sorten gibt es denn, welche Aktionen habe ich jetzt im Sommer, weil sie sagt zum Beispiel, Erdbeer gibt es eben erst wieder, wenn auch frische Erdbeeren aus der Gegend da sind und so weiter und so fort. Das alles kann man auf so einer Webseite beschreiben, was eben so toll ist an dem Produkt, was man hat. Man kann ein kleines Shop-System da mit einem einfachen Mausklick auf diese Webseite einfügen, wo man sogar Terminvereinbarungen mitmachen kann. Jetzt gerade in Corona-Zeiten, wenn eben der Laden nicht voll sein soll, wenn Einlass nach Termin ist oder ähnlichem. Das ist dann eben zum Beispiel möglich. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren, wenn ihr geht auf happyshooting.de/Jimdo. Da kommt ihr auf die Startseite, startet einfach mal komplett kostenlos, also Account anlegen, kostenlos starten, keine Kreditkarte hinterlegen, nichts. Einfach eine Webseite aufbauen lassen, ein paar Fragen beantworten und ein bisschen rumspielen. Probiert das mal aus. Lässt sich komplett im Browser machen. Ihr müsst nichts dafür installieren. Das funktioniert auch auf einem Tablet. Ich habe es sogar schon auf dem Smartphone gemacht, dass ich irgendwas ergänzt oder geändert habe auf einer Seite. Das geht dann auch mal dort im Browser. Bisschen mehr Platz ist natürlich immer hilfreich. Ist eine super Sache. Probiert das mal aus. Wenn ihr sagt, hey, das ist ja geil, das gefällt mir, dann schaut euch mal die kostenpflichtigen Pakete an. Ich glaube, da gibt es 3 Preisstufen. Schaut mal, was ihr genau braucht, welche Ausbaustufe. Und klickt die dann mit unserem Gutscheincode Belichtigung mit 2 i's, um 20% bei der ersten Bestellung zu sparen. Beim Klick auf die kostenpflichtigen Pakete lassen sich, glaube ich, sogar gleich 2 Jahre im Voraus buchen. Da spart ihr dann richtig ordentlich. Und wenn ihr eine coole Seite gemacht habt, dann schickt uns gerne den Link an info@happyshooting.de. Dann stellen wir die Seite hier auch gerne mal vor. So machen wir das. Wir sagen mal Danke an Jimdo für den tollen Support.
Ja, danke auch von meiner Seite. Sehr, sehr cool. Dann kämen wir jetzt zu den Fragen. Wir haben 2 Fragen heute. Und zwar der Uwe, du bist noch rot übrigens.
Oh, das kann gar nicht sein.
Du bist noch rot. Jetzt bist du blau. Der Uwe fragt, spiegellose Kameras, zumindest meine EOS R, fokussieren ständig vor sich hin, auch wenn man nicht den Auslöser halb drückt oder sie überhaupt am Auge hat. Kann man das irgendwie abschalten? Ich habe kurz probiert, sie auf Backbutton-Fokus zu stellen, aber da verhält sie sich auch anders als eine DSLR. Spiegellose fokussieren ständig?
Nein, das tun sie nicht. Also das nee, wahrscheinlich gibt es einen Modus, in dem sie das tun. Also wenn ich zum Beispiel die Kamera auf Video schalte und ich habe den kontinuierlichen Autofokus an, dann wird sie das tun, weil sie dann halt im Video ständig versucht, ein Motiv im Fokus zu halten.
Ich vermute, wenn er das hintere Display anhat, also sprich, wenn das Rückendisplay anhat, dann will die Kamera natürlich dort ein scharfes Bild zeigen und dann wird sie auch fokussieren, wenn er sie rumbewegt und am Handgelenk hat.
Aber nicht beim Single-Autofokus-Modus. Das wäre mir neu. Also das glaube ich eher nicht, dass sie das tut. Also die Frage ist jetzt wirklich, ob sich im Bild ständig der Fokus verändert oder ob man Geräusch hört. Weil ich lese hier nämlich gerade im Slack, dass es der Stabilizer ist. Also vom Geräusch her. Aber Frank sagt, nee, tatsächlich ist der AF dauernd an in der Standardeinstellung. Ich weiß nicht, was die Standardeinstellung ist, aber ich hatte eine R6 in der Hand, ich hatte eine Z6 II in der Hand und ich habe 5 verschiedene Olympus, das ist ein alter Sketch, ne? 5 verschiedene Olympus in der Hand und keiner von denen hat von sich aus automatisch permanent nachfokussiert. Also da prüft man tatsächlich die Einstellung im Bereich Autofokus, ob da irgendwo ein kontinuierlicher Autofokus aktiv ist. Ob es da irgendeine Option gibt. Keine Ahnung. Das wird man irgendwo abschalten können. Uwe bestätigt gerade, das ist wohl bei der R Default, aber dann wird man das deaktivieren können. Da bin ich ganz sicher, aber das zieht ja so einen Strom ohne Ende.
Es ist
nicht normal, sag ich mal so. Genau.
Na gut. Der Holger hat noch eine Frage. Kann mir jemand mal bitte das Marketing-Blabla von Nikon bei den beiden neuen Z-Makros übersetzen? Was ist mit Multifocusing-System gemeint? Wünschenswert wäre ja die Funktion für Focus-Stacking, aber das kommt ja eher von der Kamera. Ich hoffe daher auf ein Firmware-Update oder bin ich jetzt der Depp, weil es diese Funktion schon längst gibt? Was ist denn dieses Multifocusing-System? Hast du mal nachgeguckt?
Da bin ich gerade neulich drüber gestolpert bei einem Canon-Objektiv. Und ich glaube, Sony hat da auch was im Angebot, gerade bei den
Teles. Ich habe keine Antwort drauf. Ich weiß nicht, was es sein
geht,
soll.
Es geht um Folgendes. Wenn du einen Autofokus hast, ist das üblicherweise so gelöst, dass wenn du ein infokussiertes Objektiv hast, dann hast du einen langen Tubus mit einer Frontlinse, einer Rücklinse und dazwischen verschiedene Linsengruppen. Ja. Und irgendwo gibt es eine Linsengruppe, die vor und zurück bewegt wird, um zu fokussieren. Das ist bei innenfokussierten Objektiven irgendwo hinter der Frontlinse oder vor der hinteren, also je nach Konstruktion, irgendwo mittendrin halt. Da ändert sich dann die Länge von dem Objektiv nicht und es dreht sich nichts an dem Objektiv von außen. Dann wird diese Gruppe hin und her gefahren. Das passiert mit einem Autofokusmotor. Das gibt verschiedene Antriebssysteme, ist aber egal an der Stelle. Und wenn sie außen fokussiert sind, dann dreht sich in der Regel vorne am Objektiv die Linsengruppe und fährt ein bisschen raus und ein bisschen rein. Und damit ändert sich ein bisschen die Länge unter Umständen, aber auf jeden Fall dreht sich vorne das Gewinde mit. So, das ist auch über Motor angetrieben. Und bei diesen Multifokussystemen oder Dualfokussystemen, Dualfokusmotoren und so weiter und so fort, da ist das so gelöst, dass es in dem Objektiv zwei Linsengruppen gibt, die sich zum Fokussieren unabhängig voneinander bewegen können. Und das ist ein ziemlich raffiniertes System, weil du damit bestimmte Dinge tun kannst. Also zum einen kannst du sehr schnell fokussieren, weil du hast zwei Motoren, die jeweils weniger Masse bewegen müssen. Das können sie schneller als ein Motor, der viel Masse bewegt. Dann hast du die Möglichkeit, abhängig von der Fokusdistanz, die beiden Elemente halt so präzise zueinander zu bewegen, dass eben die Optimierung vom Strahlengang her wiederhergestellt ist. Also sowohl bei Nahfokussieren als auch bei unendlich Fokussieren und irgendwo dazwischen. Also du kannst die Optimierung besser machen. Und du kannst solche Geschichten machen, dass du dieses Focus-Breathing reduzieren kannst. Das heißt, normalerweise ist es ja so, wenn man fokussiert, dann ist das quasi so eine Art Mini-Zoom, wenn du so willst. Also in die eine
ändert
Richtung.
Ändert sich das die Brennweite dadurch.
Genau, so ein bisschen ändert sich die Brennweite dabei. Das ist halt technisch so. Und dadurch wird das Bild ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner, abhängig davon, wie weit das Motiv von der Kamera entfernt ist. Und das kann sehr, sehr lästig sein, vor allen Dingen im Videobereich, wenn du von vorne nach hinten fokussierst und das ganze Bild pumpt, wird größer oder kleiner. Und das kann man reduzieren, indem man eben auf der einen Seite fokussiert und auf der anderen Seite wieder ein bisschen die Brennweite korrigiert, also so ein bisschen dagegen hält. Also auch das wird über so einen Doppelantrieb gelöst. Und ich denke, dass das hier bei Nikon irgendein Zusammenspiel aus diesen Funktionen sein wird. Also wahrscheinlich sowohl das Focus-Breathing reduzieren als auch die Optimierung im Strahlengang und eben die Performance zu bekommen, weil Makroobjektive sind ja normalerweise dafür verschrien, eher langsam zu sein, auch wenn sie sehr, sehr gut sind, auch für Porträt, aber eben eher träge. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier eben dann Z-Makros sind, die sowohl sehr präzise sind, als auch eben sehr schnell sein können. Das wäre eine Erklärung
dafür. Holger, hat also nichts mit Focus-Stacking zu tun. Tja, Pech gehabt.
Kai ergänzt noch, das Breathing ist vor allen Dingen beim Stacking lästig. Das heißt, wenn es an dieser Stelle dazu genutzt wird, auch um das Focus Breathing zu reduzieren, dann könnte es dem Stacking zuträglich sein. Aber es ist nicht wegen des Stackings.
Ja, deshalb in den Makroobjektiven.
Das würde natürlich Sinn ergeben.
Zu Uwes Frage wegen der Dauerfokussiererei. Der Lothar hat gerade noch gesagt, im Bereich AF1 Lasche 5 den Punkt auf deaktivieren stellen.
Was ist also denn Lasche?
Menü.
Ach so, Lasche, ja,
die Canon-Menü. Canons haben ja so Tabs, Tabs auf Deutsch.
Ja, auch ja. Oh, ist klar, auf Deutsch. Hm, ist klar. Die Reiter.
Also, ja. Reiter, uiuiui, jetzt sind wir wieder bei Karteikarten und Rolodex und so weiter. Lass uns mal auf die Termine gucken, wir haben Termine.
Sehr gerne. Ach so.
Der Terminkalender. Ja, ich sagte das nächstes Mal vorher. wir haben zwei Termine bekommen. Juhu! Und das ist einmal ein Termin, den hat uns der Christian reingestellt. Und zwar ein Termin in Oldenburg. Der ist vom 4.6. bis zum 20.6. Tatendrang. Eine Ausstellung über Oldenburger Geschäftsleute und Kulturschaffende in der Pandemie. Und da steht in der Beschreibung, mehr als ein Jahr hat die Oldenburger Fotografin Isabella Mitwollen mit ihrer Kamera Geschäftsleute, Künstlerinnen und Künstler durch die Pandemie begleitet in einer Kooperation des Stadtmuseums und der Wirtschaftsförderung der Stadt Oldenburg. Ist eine Auswahl von rund 140 Aufnahmen vom 4. bis zum 20. Juni in der Kulturhalle am Pferdemarkt zu sehen. Sehr schön. Und Dieter hat uns einen Termin im Kunsthaus Wien reingestellt und der ist vom 5.5. bis zum 29.8. Das Kunsthaus Wien würdigt die große österreichische Fotografin Elfi Simotan mit einer umfassenden Retrospektive. Die Ausstellung Haltung und Pose umspannt 6 Jahrzehnte ihres vielfältigen künstlerischen Werkes und macht den fotografischen Kosmos Semotans in vielschichtigen Herangehensweisen an das Medium Fotografie erfahrbar. Gezeigt werden rund 150 Arbeiten von den bekannten Mode- und Werbefotografien über eindringliche Porträts bis hin zu poetischen Landschaftsaufnahmen und Stillleben. Danke Christian, danke Dieter für die Termine. Die findet ihr natürlich auf unserer Website happyshooting.de/Terminkalender. Und solltet ihr selber auch interessante Ausstellungen und sonstige Termine zum Thema Fotografie haben, dann werft sie uns auch dort bitte in den Kalender. Wir bringen sie dann hier in der Sendung und alles wird gut.
Super.
Sehr schön, ne? Jetzt kommen wir zum das Gewürfel. Wir haben nämlich wieder eine Aufgabe aufzulösen bzw. GewinnerInnen zu ermitteln und das ist die Pixel-Aufgabe und da haben insgesamt hier, ich glaube, 19 Menschen mitgemacht, beziehungsweise wir haben 19 Fotos hier. Hoch, warum zappelt denn das Bild so? Hier ein kurzer Überblick fürs Video. Wir 18 haben würfeln wir. Jetzt.
Hier steht 19. Ich aktualisiere nochmal, vielleicht hat
hier 19. Steht auch 19.
Dann hat Karl wahrscheinlich doch noch 19. hochgeladen. 19, wunderbar.
Ja, ging das gerade noch rechtzeitig. Gut, 19, heute bin ich mal dran.
Wir verlosen von unserem Sponsor Enjoy Your Camera zur Verfügung gestellt, das Toiletry Bag Medium von Wondered. Oder wie ich es auch nenne, die kleine Kabeltasche. Also ist natürlich keine Kabeltasche, sondern ist so als für Zahnputzzeug und so
was. Hat aber durchaus mehr. Kabel rein.
Aber ich finde das eine schöne Organisationsmöglichkeit für die Fototasche. Schönes Ding.
Ja, fang an. Gut. Ich fange mal an. Also bis zu 19. Warte, ich muss erstmal hier einen kurzen Überblick verschaffen, was für hübsche Bilder das hier
sind. Ja, tatsächlich der Kai. Ich sehe das neue Bild gerade. Jetzt habe ich Hunger.
Gut, ich würfel. Mit dem hunderte Würfel wieder und wenn es von 1 bis 19 landet, dann wäre es sinnvoll, aber wir haben hier eine 30 gewürfelt. Also ich habe eine 30 gewürfelt.
76.
Ist auch zu hoch. Dann würfel ich jetzt eine 61.
Eine 61. Eine 94.
Das ist immer noch zu viel. Eine 53. Was ist denn heute los?
Heute sind die großen Zahlen. 50.
Eine 59.
Eine 43.
Eine 40. Hallo?
Wir nähern uns. Nee, wir entfernen uns. 66 Jahre. Da fängt das Leben an.
Eine 67.
Eine 23. Oh, scharf.
Das ist eine 3. Hey, eine 3. Ah. Das sind eine 0 und eine 3. Ja, das ist eine 3.
Eine 3. Juhu. Ja.
Sehr schön. Die 3 ist. Moment, ich gehe wieder hier rüber und schau mal rein. Das ist die 3. Dieses Bild ist von Skorzak ET, verpixelt. Das Ding verwende ich zusammen mit einem Microbit. Ja, was sehen wir? Wir sehen eine sehr frontale Aufnahme, eine gerade frontale Aufnahme von einer Platine. Und auf dieser Platine sind LEDs, SMD, also auf die Platine direkt aufgelötete LEDs und die haben auch noch irgendwie so ein Gitter, also die sind in einem klaren Gitter angeordnet und oben geht eine Zahlenreihe entlang, die fängt hier bei 2 an und geht bis 14. Ich vermute, dass die darüber hinaus auch noch weitergeht und vermute, dass es dann auch irgendwie noch eine Buchstabenreihe an der Seite gibt, dass man dann die Pixel vielleicht sogar einzeln ansteuern kann. Ein Elektronikprojekt.
Cool.
Ja, also ich mag ja so Elektronikzeug. Das sieht nämlich immer so ein bisschen aus, so Platinen sehen immer so ein bisschen aus wie irgendwie so Luftbilder von Städten manchmal. Ich habe kürzlich ein Luftbild gesehen von einem Teil von, war es Sao Paulo oder so? Südamerikanische Stadt, die wirklich auch so so dermaßen durchgeplant war, die sah fast so ähnlich aus wie das hier.
Ja, das Ding besticht einfach komplett durch seine Regelmäßigkeit, das Bild. Und das ja. Einzige, was da so ein bisschen Abwechslung reinbringt, ist halt das Zahlenmuster oben, was eben von 2 bis 14 dadurch zählt im Bild. Ansonsten ist das wirklich alles sehr selbstähnlich und man sucht schon förmlich so die Herausreißer, so wie genau in der Bildmitte so 3 Punkte sind, wo sonst überall nur ein Punkt
also
ist.
Ich hätte ja gerne, also ja, es gibt eben an der unterliegenden Platine gibt es eben so ein paar Sachen, die nicht so regelmäßig sind. Ich hätte ja da tatsächlich eine davon angemacht. Ne? So eine leuchtende LED zwischen den ganzen.
Ne? Das wäre auch
die Klischee, dann, die wird dann sofort zum Hauptdarsteller. Ja, warum auch nicht? Klischees, du, ein gut ausgeführtes Klischee ist immer noch besser als irgendwas schlecht ausgeführtes, völlig Neues.
Die sichere Bank auf jeden Fall. Ich finde das witzig, dass das eben so wahnsinnig gleichmäßig ist, aber eben trotzdem so unregelmäßig genug ist, dass es nicht langweilig wird, wenn man sich das anguckt, weil es eben echt ist. Es ist eben kein Rendering. Das ist, ja, ist schon
stark. Das Ganze übrigens mit einem Smartphone fotografiert.
Ja, spricht auch nichts dagegen.
Samsung.
Ja, ja.
Also, Skorzak ET, du darfst dem Boris eine E-Mail schicken an info@happyshooting.de.
Genau, Stichwort.
Dort darfst du dann
Stichwort Gewinner Pixel bitte dazu schreiben, damit ich den Gewinn zuordnen kann. Und eine Anschrift, wohin ich hier dieses schöne Wondered Toiletry Bag, also known as kleine Kabeltasche, schicken kann.
Dann schauen wir doch mal, was hier noch so alles verpixelt ist. Von Kai, ein Schokoladenpixel.
Darf ich eins rauspicken? Du weißt, in der Vergangenheit war der Wunsch da, dass wir wieder ein Bild herauspicken.
Dann pick doch mal eins raus.
Scroll mal, das müsste, also bei uns ist das die 19. Ich weiß nicht, wie das da in der Ansicht ist. Das ist die Spinne. Da ganz hinten da, das Bild. Ganz genau.
Ah.
Da sehen wir ein Makro einer Spinne. Ich schieb's mal gerade in den Slack, dann könnt ihr mitgucken.
Das ist von André, Andres
Fotokiste. Andres Fotokiste, genau. Der hat ein Makro gemacht von einer Spinne. Also wir sehen eben ein Bild, was besticht durch extreme Unschärfe im Hintergrund und im Vordergrund. Und rechts im Bild ist quasi wirklich motivfüllend eine kleine Spinne zu sehen, mit sehr muskulösen Beinen, mit den Härchen an den Beinen. Das Ganze ist in seinem sehr warmen, orangebraunen Ton gehalten. Und diese Spinne ist ganz offensichtlich nass geworden, denn da haben sich an den Härchen dieser Spinne und der Oberfläche der Spinne überall so Wassertropfen gebildet. Und nun wissen wir, dass eine Spinne ja auch so vieläugig ist und facettenäugig ist.
Frank sagt, das ist eine Mücke.
Ah, da ist eine Mücke, Entschuldigung, dann ist es eine Mücke, Dankeschön. Dann erklärt das die Facettenaugen da vorne noch besser. Weil die Spinne hat ja dann viele kleine Augen. Ne? Danke für die Korrektur. Es ist also eine Mücke, die wir hier sehen. Der Rest stimmt aber weiterhin. Und da ist eben hier der Untertext verwässerte Augenpixel. Ne? Das heißt, wir sehen dann halt hier vorne die Facettenaugen von dem Tierchen und da hängt dann mitten drauf dieser Wassertropfen. Ich würde mich tatsächlich mal, mich würde mal interessieren, wie dieses Tier dann da sieht an der Stelle. Ist das dann wie eine Brille für das Tier oder ist das dann unscharf?
Ja.
Interessant. Aber ich finde es interessant, wie hoch die Schärfentiefe da tatsächlich ist.
Turmfalke wurde übrigens gerade vorgeschlagen.
Nee, Turmfalke schließe ich aus an der Stelle. Genau. Also die Schärfentiefe finde ich enorm. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich hier um ein Fotostacking handelt an der Stelle. Ansonsten.
Ja, das sieht man auch ein bisschen, die Schärfeverteilung ist auch ein bisschen seltsam, wenn ich mir den Vordergrund anschaue. Da ist so eine harte Kante zwischen Schärfe und Unschärfe. Und nach hinten auch so ein bisschen. Also, das sieht mir auch so ein bisschen gesteckt aus. Aber das ist nicht schlimm.
Wahrscheinlich.
Das ist erstmal nicht falsch.
Genau.
Ja, sehr schön.
Ja, wenn ich alle Beine hätte zählen können, hätte ich gesehen, dass es nur 6 sind. Aber ich kann nicht alle sehen, deswegen dachte ich im ersten Reflex, das wird eine Spinne sein, irgendwie von hinten oder so.
Dann möchte ich gerne noch hier Pixel Art besprechen von Tanja. Mhm. Das ist ist ein Mensch hinter einer, wie auch immer, gearteten, was ist das, eine Scheibe oder ist das so eine Bubble-Folie oder sowas?
Das wird so eine Scheibe sein.
Drin? Mensch hinter Glas, also das gibt ja so Verbundglasscheiben, diese
Drahtglasscheiben.
Ja, sowas in der Art wird es wahrscheinlich sein, wobei durch die Schärfe oder eben nicht vorhandene Schärfe wird das eben auch ganz unklar. Und ich habe da kürzlich ein Foto gesehen von einer Katze, die hinter so einer Scheibe sitzt. Und Weißt du, wenn du so eine Drahtscheibe hast, dann hast du ja auch so wie so lauter kleine Lupen quasi. Mhm. Und die saß dann so dahinter, dass ihre beiden Augen jeweils genau mittig hinter so einem Ding saß. Also sie hatte zwei Glubschaugen dadurch und der Rest sah sehr pixelig aus. Und das Bild hat mich sehr daran erinnert, dass, ja, das ist also eine natürliche Struktur, die dann irgendwie so ein Pixel, eine pixelartige Anmutung macht. Und dass das dann komplett im Unscharfen ist, finde ich da völlig brauchbar und gut. Also insofern. Ja, viele tolle Sachen, die ihr hier reingeworfen habt. Das eine hier, dachte ich auch noch kurz, von Michael Becker, das ist Pixelfehler, der hat da einen wie auch immer gearteten Bildschirm, das dürfte ein Tablet sein, auf dem so ein, na, du erinnerst dich an die Testbilder früher mal?
Sendeschluss damals, die Älteren erinnern
Sendeschluss,
sich.
Sendeschluss, wo dann so piep, irgendwie nachts um Mitternacht oder manchmal sogar früher.
Die ganzen lief. Radio- und Fernsehtechniker und mussten immer so lange warten, bis irgendwann um Mitternacht das Testbild kam, damit sie die Geräte reparieren konnten.
Genau. Und nee, das ist ja auf einem iPad oder sowas. Man sieht nämlich dann die Uhr da drauf noch, aber das ist auf jeden Fall das Bild. Und was hat er dann? Er hat da so Löcher drin und in dem Bild und im Vordergrund liegen so kleine Dinge. Ich vermute mal, das sind die Pixel, die aus dem Bild rausgefallen sind.
Das sieht so aus, ja.
Tja, also nicht so sehr schütteln eure Pads und Sachen, sonst fallen euch da die Pixel raus. Also, das waren eure Bilder der Aufgabe verpixelt. Nee, der Pixelaufgabe. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Es läuft aktuell noch eine andere Aufgabe, die aber erst.
Die läuft noch bis nächste Woche.
Genau. Die läuft noch bis nächste Woche und nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Aufgabe. So funktioniert das hier. Ja.
Wieso vergesse dann, ich eigentlich immer, wie die Aufgabe heißt? Das ist noch nicht so lange her. Nadel ist die aktuelle Aufgabe.
Die
so.
Nadelaufgabe. Ja, das ist, weißt du, das Alter da. Langsam aber sicher.
Fürchterlich.
Ist diese, mit dieser Merkfähigkeit nicht mehr so gegeben. Ne? Naja. Wir sind am Ende. Es ist vollbracht und das vor der Tagesschau. Hey. Aber heute haben wir auch rechtzeitig angefangen.
Ja,
dann sage ich mal an dieser Stelle tschüss, macht es gut. Schön, dass ihr da wart. Wir sind in der Woche wieder da und zwar am 15. live hier auf happyshooting.de/live. Bis dann, macht's gut.
3, 2, 1. Happy Shooting. Happy Shooting.